Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise.
Mein Name ist Pia.
Und wir sind die Stimmen, die ihr gerade im Kopf habt. Wir sprechen hier über wahre Kriminalfälle, die Abgründe der menschlichen Psyche, unerklärliche Mysterien und eigentlich alles, was einem eine Gänsehaut beschert. Und erst einmal wünschen wir euch ein frohes neues Jahr. Und
Yay.
Wir hoffen, ihr seid gut reingerutscht und freuen uns, dass ihr 2025 mit uns gemeinsam startet. Insofern ihr diese Folge denn dann auch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hört und nicht erst Monate oder Jahre später.
Aber dann trotzdem herzlich willkommen.
Ja, dann trotzdem herzlich willkommen und trotzdem auch frohes Neues.
So. Genau. Kann man immer sagen.
Richtig, ist nie zu spät. Wir haben euch heute einen ganz besonderen Fall mitgebracht. Und zwar unser Tourfall.
Genau.
Ein bisschen angepasst auf das laufende Podcast-Programm. Wir hatten es nämlich auf der Tour so gehalten, dass es ziemlich interaktiv war, dass das Publikum mitmachen konnte. Das geht jetzt in der Form natürlich nicht. Aber wenn ihr auf Instagram guckt, dann findet ihr einen Mitmach-Post und da werden wir euch dann im Laufe des Falls durchführen, damit diejenigen, die Bock darauf haben, auch so ein bisschen miträtseln können, sag ich mal.
Genau.
Ja, es ist auf jeden Fall wieder einer der Fälle, wo es nicht schaden kann, Stift und Papier zu zücken, weil wir viele Beweise haben, oder viele Indizien, viele Verdächtige und da verliert man auch mal schnell den Überblick. Es wird auf jeden Fall ein großes Rätselraten.
Das ist so. Und wir würden euch außerdem bitten, ich übernehme das jetzt einfach mal, ne? Auf der Bühne hast du das gemacht.
Jetzt darfst du das machen.
Wunderbar. Merkt euch bitte die folgenden drei Worte. Nickerchen, Schlummern, Traum. Nicht notieren, nicht darüber nachdenken, nur kurz merken. Alles Weitere erfahrt ihr später. Bitte nicht schummeln, ganz wichtig. Und wir reden später nochmal darüber. So.
So, genau. Einfach nur merken, nichts weiter. Ihr dürft es jetzt wieder loslassen.
Genau.
Okay, dann würde ich sagen, starten wir mit unserem atmosphärischen Einspieler, wie wir es auch auf der Tour gemacht haben.
Das würde ich auch sagen.
Morgendlicher Nebel erhebt sich über der spiegelglatten Wasseroberfläche eines von dichten Nadelwäldern umsäumten Sees. Mit dem ersten Licht des Tages erreichen auch erste Angler, Vogelkundler und Spaziergänger die Ufer.
Doch das malerische Bild wird getrübt. Denn inmitten des Idylls liegt eine blutige Zeltplane und in ihr die regungslosen Körper vierer Jugendlicher.
Inmitten Finnlands schönster Natur, im Norden der Stadt Espoo, liegt der von Birken und Nadelwäldern umsäumte Bodumsee. Durch seine zentrale Lage, nur eine halbe Stunde Fahrzeit von der finnischen Hauptstadt Helsinki entfernt, und mit seinen 3 Kilometern Länge ist er ein beliebtes Ziel für Naturliebhaber, Wanderer und Angler, die fernab der Großstadt Ruhe suchen. Doch verschlägt es in den Sommermonaten auch Wildcamper und Badegäste hierher. Am 4. Juni 1960 ist der Schnee und das Eis des langen und kalten Winters längst den auf der Wasseroberfläche glitzernden Sonnenstrahlen gewichen. Die Tage werden länger und die Nadelbäume schmücken den See mit einem Kranz aus saftigem Grün. Der Duft von Kiefernnadeln liegt in der Luft. Flora und Fauna sind aus ihrem langen Winterschlaf erwacht und auch die Menschen treibt es endlich wieder vor die Tür. So auch die beiden besten Freunde Nils Gustafsson und Seppo Beusmann. Seit ihrem 12. Lebensjahr sind die beiden 18-Jährigen unzertrennlich. Sie besuchten dieselbe Schule, machten anschließend gemeinsam ihre Ausbildung zum Elektriker und ließen sich anschließend bei derselben Firma anstellen. Da ist es nur logisch, dass Seppo, als er nur wenige Wochen zuvor die 15-jährige Tuliki kennenlernte und kurz darauf mit ihr zusammenkam, keine Zeit verstreichen ließ, um seine neue Freundin mit seinem besten Kumpel bekannt zu machen. Und Tuliki? Die stellte Seppo und Nils im selben Atemzug ihrer besten Freundin Irmeli vor. Es tritt der Fall ein, auf den Seppo und Tuliki spekuliert hatten. Nils hatte mit seinen braunen, zurückgegelten Haaren und seinem Rockabilly-Stil bei der 15-jährigen Irmeli ganz schön Eindruck gemacht und auch der schien gegenüber dem hübschen Mädchen mit den kinnlangen, goldblonden Haaren nicht abgeneigt. Ein finnisches Sprichwort besagt, dass jene, die bis Pfingsten noch keine Liebe gefunden haben, den ganzen Sommer allein verbringen müssen. Also lassen die beiden keine Zeit verstreichen. Auch Nils und Irmeli werden ein Paar und machen das Vierergespann damit perfekt. Um die junge Liebe und den Anfang der Sommerferien gebührend zu feiern, wollen die vier einen Campingausflug zum Bodumsee machen. Mit einer Übernachtung im Zelt, gruseligen Geschichten am Lagerfeuer und allem, was dazugehört. Von dem Alkohol und den Kondomen auf ihrer Packliste erzählen sie, als sie ihre Eltern um Erlaubnis fragen, besser nichts, denn die scheinen besonders im Fall von Irmeli und Tuliki zunächst nicht besonders angetan von der Idee. Zwar machen die Jungs, Seppo und Nils, auf die beiden Elternpaare einen vernünftigen Eindruck, doch widerstrebt es ihnen, ihre Töchter für eine Nacht nicht im eigenen Bett zu wissen. Besonders Irmeli setzt alles daran, die Erlaubnis für den Campingausflug von ihren Eltern zu bekommen. So ist der Sommer 1960 der erste, in dem man sie nicht dazu verdonnert hatte, auf ihre kleinen Geschwister aufzupassen. Es braucht einiges an Überzeugungsarbeit, doch schließlich knicken sowohl Irmelis als auch Tulikis Eltern ein und geben ihre Erlaubnis für das Campingabenteuer am Bodumsee. Am Samstag, den 4. Juni, soll es losgehen. Seinen letzten Arbeitstag am Freitag nutzt Seppo dafür, um sich auf der Arbeit ein Zwei-Mann-Zelt mit heller Plane zu leihen. Das wird zwar etwas eng, aber Not macht erfinderisch und Platz ist in der kleinsten Hütte. Nach Feierabend besorgt er reichlich Alkohol, darunter verschiedene Schnäpse und Bier, während sich Nils um den nötigen Proviant und das Unterhaltungsprogramm kümmert. Brot, Aufschnitt, verschiedene Snacks, viele Meter Angelschnur, zwei Brotmesser und zwei Taschenmesser wandern in seinen Rucksack. Danach heißt es, nur noch einmal schlafen. Es ist der nächste Tag und am Nachmittag sitzen Seppo und Nils bereits mit Tuliki und Irmeli hinter sich, ihre Arme fest um ihre Taillen geschlungen auf ihren Motorrädern und folgen der Schnellstraße, die auf direktem Weg von Helsinki zum Bodumsee führt. Die Sonne steht bereits tief am Horizont und taucht die ländliche Szenerie in ein warmes Licht. Der Geruch von sonnengetrocknetem Gras liegt in der Luft und der Fahrtwind in den Haaren macht das Freiheitsgefühl perfekt. Gegen 17 Uhr erreichen die vier den See. Der perfekte Zeltplatz inmitten einer kleinen Lichtung, durch Birken und stattliche Kiefern aber ausreichend von neugierigen Blicken geschützt, ist schnell gefunden. Hier legen sie vorerst nur ihr Gepäck ab, dann setzen sie sich wieder auf die Motorräder und fahren einen kleinen Weg entlang, einige hunderte Meter zurück in die Richtung, aus der sie gekommen waren. Auf dem Hinweg waren sie nämlich an einem Kiosk vorbeigekommen. Hier kaufen sie noch einige Flaschen Limonade, mit der sie den ungenießbaren Schnaps, den Seppo besorgt hatte, mischen können, eine Packung Kaugummis und für jeden ein Eis. Für eine Weile halten sich die vier an dem Kiosk auf, genießen die Abendsonne, quatschen und lachen, während die Eiskugeln in den Hörnchen immer kleiner werden. Die Stimmung ist ausgelassen. Als sie gegen 6:45 zu ihrem Lager zurückkehren, sind aus der Ferne nur noch wenige Schwimmer als kleine Punkte auf der spiegelglatten Oberfläche des Sees zu erkennen, die mit voranschreitender Abenddämmerung immer weniger werden. Während Seppo und Nils die weiße Plane über den Rahmen des Zeltes spannen und das Lager errichten, springen Tuliki und Irmeli ins kühle Nass. Anschließend sitzen sie gemeinsam am Lager und essen zu Abend. Allmählich verschwindet die Sonne hinter der Baumgrenze auf der gegenüberliegenden Seite des Sees und zu späterer Stunde holt Seppo dann den Schnaps hervor, den er in die zur Hälfte leer getrunkenen Limonadenflaschen füllt. Nils und Seppo schmeckt's, doch verziehen Tuliki und Irmeli bei ihrem ersten vorsichtigen Schluck nur angewidert die Gesichter und lehnen anschließend dankend ab. Mit der Dunkelheit kehrt langsam Ruhe am Zeltplatz ein. Die letzte Stunde des Abends verbringen die beiden Paare in Zweisamkeit, bevor sich die vier gegen 22.30 Uhr irgendwie in das viel zu kleine Zelt quetschen. Tuliki klettert zuerst hinein und legt sich ganz nach rechts, mit dem Rücken zur Zeltwand. Seppo legt sich neben sie und Irmeli macht es sich im Bereich der linken Zeltwand bequem. Nachdem die drei ihre Schlafpositionen gefunden haben, kommt auch Nils ins Zelt. Er zieht den Reißverschluss hinter sich zu und legt sich zwischen Irmli und Seppo. Seine Lederjacke zweckentfremdet er als Kopfkissen. Auf engstem Raum zusammengekuschelt und erschöpft vom Tag fallen Tuliki, Irmli, Seppo und Nils kurz darauf in einen tiefen Schlaf.
Es ist noch dunkel, als Nils von einem Rascheln zu seinen Füßen geweckt wird. Direkt vor dem Zelteingang bewegt sich etwas. Irmeli liegt noch schlafend neben ihm, das spürt er deutlich. Doch zu seiner Linken, wo vor dem Einschlafen noch Seppos Körperwärme zu spüren war, spürt er jetzt nur noch kalte Nachtluft. Mit der Hand tastet er die leere Fläche ab. Keine Spur von Seppo. Vor dem Zelteingang raschelt es noch immer, doch ist es im Inneren des Zeltes so stockfinster, dass Nils die Hand vor Augen nicht sehen kann. Schließlich gibt er sich einen Ruck. Vorsichtig und möglichst leise, denn er möchte die Mädchen nicht wecken, öffnet er den Reißverschluss und späht durch den schmalen Schlitz im Stoff in den schwarzen Wald hinein. Zumindest hatte er erwartet, genau das zu sehen, doch starrt ihm stattdessen ein paar große Augen entgegen. Seppo, der vor dem Zelteingang auf dem Boden kniet und mit beiden Armen in den Tiefen seines Rucksacks steckt. Erleichtert atmet Nils auf und seine Körperhaltung entspannt sich wieder. Im Flüsterton erklärt Seppo, dass er runter zum Ufer zum Fischen gehen möchte. Vor der Morgenröte beißen die Fische am besten, sagt er. Und auch Nils ist durch den Schreck und die belebende kalte Nachtluft schon wieder bereit für ein Abenteuer. Er will Seppo zum See begleiten und schwimmen gehen. Mittlerweile sind auch Tuliki und Irmeli wach geworden, doch verschlägt es sie, anders als die beiden Jungs, nicht in die Nacht hinaus. Während es sich Seppo am See auf einem Stein bequem macht und die Angel auswirft, zieht Nils seine Bahn. Er ist der Erste, der vom eisigen Wasser durchgefroren ins Zelt zurückkehrt, doch es dauert nicht lang, bis sich auch Seppo vom Ausbleiben fetter Beute demotiviert zurück auf seinen Schlafplatz legt. Nach einem kurzen Gespräch kehrt abermals Ruhe ein. Ein Käuzchen ruft. Und dann wird die Nacht wieder schwarz. Während die Tage im finnischen Sommer lang sind, sind die Nächte kurz. So auch die vom 4. auf den 5. Juni 1960. Schon um 4 Uhr morgens fängt es an zu dämmern. Und so ist es nicht unüblich, dass es bereits in den frühen Morgenstunden die ersten Spaziergänger und Angler an den Bodomsee verschlägt. Mit von der Partie sind an jenem Morgen zwei Jugendliche, die um 6 Uhr morgens das südliche Ufer des Sees entlang spazieren. Ihr Ziel ist es, seltene Vogelarten beim Brüten und Nisten zu beobachten. Doch plötzlich zieht eine entfernte männliche Stimme ihre Aufmerksamkeit auf sich. Es hört sich so an, als befände sich ihre Quelle gleich hinter ihnen. Hastig klettern die beiden Jungen über eine kleine Böschung, um das dahinterliegende bewaldete Gebiet zu erkunden. Das Erste, was ihnen auffällt, sind zwei Motorräder, die am Stamm eines Baumes lehnen. Nur wenige Meter dahinter, auf einer Lichtung, liegt ein in sich zusammengefallenes weißes Zelt, aus dem die Beine, mit einer schwarzen Hose bekleidet, eines Mannes herausragen. Sein Gesicht können sie jedoch nicht sehen. Überall liegen Schnapsflaschen. Die Szenerie wirkt unaufgeräumt. Dann lenkt eine Bewegung etwas weiter rechts im Bild von dem Durcheinander ab. Da bewegt sich etwas in einigen Metern Entfernung zwischen den Bäumen umher. Bei genauerem Hinsehen entpuppt sich dieses Etwas als Mann mit weißem Shirt, der sich schnellen Schrittes vom Zelt entfernt und tiefer in den Wald hineinläuft. Da er ihnen den Rücken zugewandt hat, liegt auch sein Gesicht im Verborgenen. Nach kurzer Bedenkzeit entscheiden sich die beiden Beobachter dazu, den schlafenden und vermutlich alkoholisierten Mann, der gerade seinen Rausch ausschläft, nicht zu stören und suchen wieder das Weite.
Zugleich steht der 14-jährige Olavi Kivilati auf einem erhöhten Felsvorsprung und lässt seinen Blick über die ruhige Wasseroberfläche des Bodumsees schweifen. Er wartet auf seinen Freund, mit dem er sich hier zum Angeln verabredet hatte. Die Sonne ist derweilen aufgegangen. Es ist ein ruhiger Morgen. Doch dann wird seine Ruhe gestört. In etwa 80 Metern Entfernung stolpert ein junger Mann, vermutlich in seinen 20ern, aus einer Baumgruppe am Fuß der östlichen Halbinsel. Er hat hellbraune, zurückgekämmte Haare, trägt schwarze Jeans und eine helle Jacke. Zügig bewegt er sich entlang der Halbinsel in südliche Richtung, bis er aus Olavis Sicht verschwindet.
Etwa eine Stunde später, gegen 7 Uhr, spaziert die junge Mutter Ruth Kohli mit ihrer 5-jährigen Tochter einen kleinen Waldweg am Bodumsee entlang. Auf einer Lichtung, versteckt hinter Birken und Kiefern, steht ein weißes Zelt. Für diese Gegend erst einmal nichts Ungewöhnliches, doch irgendetwas stimmt nicht. Ruth nähert sich dem Lager und bemerkt, dass das Zelt in sich zusammengefallen ist. Inmitten einer hellen Zeltplane liegen mehrere Menschen, scheinbar schlafend. Bei dem Durcheinander aus Gestänge, Stoff, Kleidung, Gliedmaßen und Gebrauchsgegenständen ist es nur schwer zu sagen, was zu wem gehört. Doch ist sich Ruth sicher, 2 junge Frauen, die Seite an Seite liegen, erkennen zu können. Ein Junge, etwa im selben Alter, liegt mit etwas Abstand daneben und ein weiterer liegt mitten auf dem eingestürzten Zelt, die Beine angewinkelt. Sein Gesicht ist blutverschmiert und Fliegen schwirren um seinen Kopf herum. Da über den ganzen Zeltplatz verteilt diverse Schnapsflaschen liegen, schlussfolgert Ruth, dass sie gerade das Nachspiel eines alkoholreichen Abends unter Jugendlichen, der in einer hitzigen Auseinandersetzung endete, betrachtet. In der Annahme, die Teenager würden lediglich ihren Rausch ausschlafen, geht Ruth mit ihrer Tochter weiter ihrer Wege. Doch lässt sie das Geschehene einfach nicht los, sodass sie ihren Mann, der gerade mit ihrem Sohn in einem kleinen Fischerbötchen über dem Bodumsee schippert, zu sich ans Ufer winkt. Sie erzählt ihrem Ehemann, was sie gesehen hat, und dieser erklärt sich dazu bereit, bei den 4 Jugendlichen nach dem Rechten zu sehen. Er geht die Böschung rauf und nur wenige Meter weiter wird er mit derselben verwirrenden Szenerie konfrontiert wie seine Ehefrau. Etliche Meter Zeltplane, Gestänge, verschiedenste Gliedmaße und jeglicher Kram. Doch auch das blutverschmierte Gesicht, von dem seine Frau gesprochen hat, kann er sehen. Und nicht nur das, er erkennt es sogar. Erst am Tag zuvor, etwa gegen 17 Uhr, hatte er den jungen Mann gemeinsam mit seinen 3 Freunden an einem Kiosk ganz in der Nähe Eis essen sehen. Auf ihn wirkten sie wie eine fröhliche Truppe. Sie lachten und scherzten herum. Als er sich dem Zelt um einen weiteren Schritt nähert, bemerkt er, dass der Zelteingang nicht mit dem dafür vorhergesehenen Reißverschluss geöffnet, sondern zerschnitten wurde. Ruths Ehemann hat genug gesehen. Auch er hält es für das Beste, sich in was auch immer an diesem Zeltplatz vor sich ging, nicht einzumischen und verlässt die Lichtung wieder.
Stunden vergehen und inzwischen steht die Sonne hoch über der Wasseroberfläche. Immer mehr Besucher breiten ihre Decken und Handtücher am Seeufer aus und Fischerboote legen in regelmäßigen Abständen an den vielen Stegen an und ab. Der Bodumsee ist nach einer unruhigen Nacht wieder zum Leben erwacht. Nur am Zeltplatz auf der kleinen Lichtung ist es, mal abgesehen vom Surren der Insekten, noch immer mucksmäuschenstill. Es regt sich nichts und der warme Sommerwind trägt einen süßlichen Geruch durch das Dickicht. Um 11:15 steigt dieser Geruch in Esko Jonassons Nase. Der Spaziergänger folgt ihm und findet sich schon bald auf einer kleinen Lichtung wieder. Vor ihm liegt ein weißes, in sich zusammengefallenes Zelt. Die Plane bedeckt die 3 regungslosen Körper, die in ihm liegen, nahezu vollständig. Nur das Gesicht des jungen Mannes, der mit angewinkelten Beinen auf der Plane liegt, kann er sehen. Sein linkes Auge ist vollständig zugeschwollen und unter dem Blut auf seiner Haut sind die Schatten dunkler Hämatome zu erkennen, die sich über Kiefer und Jochbein ziehen. Seine rechte Wange ziert ein tiefer Schnitt, der die darunterliegende Zahnreihe freilegt. Voller Entsetzen sieht Esko sich um. Überall liegen Schnapsflaschen und das Gepäck der Camper liegt über den ganzen Waldboden verteilt. Der Schreck über diesen bizarren Fund sitzt tief, doch dann kann sich Esko aus seiner Schockstarre lösen. Geistesgegenwärtig rennt er zu einer nahegelegenen Baustelle, auf der er vor wenigen Tagen als Zimmermann ausgeholfen hatte und von der er daher weiß, dass es dort ein Telefon geben würde, mit dem er die Polizei verständigen kann. Am Bodumsee hat es ein Massaker gegeben. Mit diesen Worten beschreibt Esko Jonasson sein Anliegen, als die Leitstelle seinen Anruf beantwortet
und es dauert nicht lang, bis sich auf den schmalen Waldwegen, die zum See führen, Streifenwagen aneinanderreihen.
Das Großaufgebot hat viele Schaulustige angelockt, die die Polizei nur mit Mühe auf Abstand zum Tatort halten kann. Bereits eine oberflächliche Begutachtung der Gegebenheiten hatte ausgereicht, um den Beamten zu verstehen zu geben, dass Esko Jonasson bei seiner Wortwahl nicht übertrieben hatte. Ein herrlicher Sommertag, ein Campingausflug und eine Gruppe toter Teenager. Auf brutalste Art und Weise hingerichtet. Nach dem Eintreffen der Mordkommission werden zunächst ihre Leichen begutachtet. Dennoch ist der Tatort unangetastet. Noch liegen jeder Körper und jeder Gegenstand genau dort, wo der Täter ihn hinterlassen hatte. Der Leichnam des 18-jährigen Seppo Beusmann liegt im Bereich einer Ecke des Zeltes. Der Großteil seines Körpers sowie sein Gesicht werden vom Zeltstoff bedeckt, doch ist zu erkennen, dass er die Beine ausgestreckt hat und die Knopfleiste seiner Blue Jeans geöffnet ist. Er trägt ein blaues Shirt. Die Hände ruhen gefaltet auf seiner Brust, fast so, als würde er friedlich schlafen. Unzählige neugierige Blicke sehen gebannt zu, als einer der Ermittler die Zeltplane anhebt, unter der sich Seppos Kopf verbirgt. Wie von allen Beteiligten erwartet, weist er massive Verletzungen auf. Im Obduktionsbericht ist die Rede von 4 Frakturen des linken Schädels, die ihm mit einem stumpfen Gegenstand zugefügt wurden. Zudem wurde die Zeltplane, die seinen Körper zu großen Teilen bedeckt, mehrere Male mit einem Messer durchstochen. Und das an Stellen, die sich mit den Stichwunden im Hals- und Nackenbereich, die Seppo erlitten hat, decken. Einer der Stiche perforierte die Luftröhre, ein weiterer die Brusthöhle und damit einhergehend die Pleura. Seppo Beusmann starb an einem Hämatothorax, bei dem es durch eine Verletzung zu einer Blutansammlung im Thorax kommt, wodurch das Lungenvolumen immer weiter zurückgedrängt wird. Seine Freundin, Tuuliki Mäki, liegt mit dem Gesicht nach unten, die obere Körperhälfte unter der Zeltplane verdeckt. Sie trägt Blue Jeans und eine Bluse, die zwar geschlossen, doch einige Zentimeter nach oben gerutscht ist und ihre Taille entblößt. Auch ihr Schädel weist mehrere Frakturen auf, verursacht durch eine stumpfe Gewalteinwirkung und schwer genug, um den Tod herbeizuführen. Irmeli Björklunds Leiche liegt nahe des Zelteingangs, das linke Bein in paralleler Lage zu Tulikis Rücken und das rechte angewinkelt um deren Kopf geschlungen. Der Bund ihrer hellgrünen Hose sitzt unterhalb ihrer linken Kniekehle und das rechte, angewinkelte Bein ist gänzlich aus dem Hosenbein herausgerutscht. Bluse und Sweater wurden hingegen bis zu den Ohren nach oben geschoben, sodass der Körper der 15-Jährigen nahezu vollständig entblößt ist. Eindeutige Beweise für einen sexuellen Übergriff, der über das Entblößen ihres Körpers hinausgeht, gibt es jedoch keine. Emily Björklund starb an 3 kräftigen Schlägen, zugefügt mit einem stumpfen Gegenstand, die ihre Stirn trafen, diese zertrümmerten und schwere Hirnblutungen nach sich zogen, die laut der Rechtsmedizin nahezu unmittelbar zum Tod führten. Auch Kiefer und Jochbein weisen diverse Frakturen auf. Hals und Schultern sind übersät mit insgesamt 15 Stichwunden, womit der Angriff Emily Björklund mit Abstand am schwersten getroffen hatte. Vielleicht war sie also das Zentrum einer zielgerichteten Attacke. Nils Gustafsson liegt als einziger auf der Zeltplane und sein Gesicht ist nicht wie die der anderen vom Stoff bedeckt. Er trägt einen grauen Sweater, dunkle Jeans und Socken. Seine linke Gesichtshälfte weist nicht nur ein zugeschwollenes Auge und Hämatome auf, sondern auch Frakturen des linken Schläfenbeins, des Kiefers und Wangenknochens. An seinem linken Unterarm ist ein tiefer Schnitt zu sehen, der vermutlich das Resultat des Versuchs ist, einen Messerangriff abzuwehren. Seine rechte Wange ist von der Klinge vollständig durchtrennt worden, sodass die obere Zahnreihe stellenweise frei liegt.
Die Inspektion des Tatortes zeigt, dass alle Abspannseile des Zeltes mit einer Klinge durchtrennt wurden, um es zum Einsturz zu bringen. Vermutlich eine Taktik des Täters, um seine Opfer zu verwirren und sie bewegungsunfähig zu machen. Die perfekten Voraussetzungen für einen Überraschungsangriff. Daraus geht aber auch hervor, dass der Täter vermutlich nicht wusste, wer sich wo im Zelt befindet. Was wiederum darauf hindeutet, dass sich die Tat vielleicht doch nicht gegen eine bestimmte Person richtete.
Die Gegenstände, die am Tatort sichergestellt werden, decken sich mit dem, was die Jugendlichen für ihren Campingausflug eingepackt hatten. Rucksäcke, Zigaretten, Anziehsachen, Make-up, Brot, Angelschnur und ein Tagebuch mit rotem Ledereinband, das sich gemäß der Einträge Tudi Key zuordnen lässt. Zwei von vielen Schnapsflaschen, die am Tatort herumliegen, sind leer und eine fehlt gänzlich. In einer Limonadenflasche befindet sich eine Mischung aus Zitrusschnaps und einem Softdrink. Zudem wird auf einer weiteren Flasche ein Fingerabdruck sichergestellt, der keinem der vier Teenager und auch sonst niemandem zugeordnet werden kann. Neben einer Flasche Schnaps wurden jedoch noch weitere Gegenstände entwendet. So können die Brieftaschen sowie die Personalausweise der vier Camper nirgends ausfindig gemacht werden. Eines von vier mitgebrachten Messern, zwei davon Brotmesser und zwei Taschenmesser, fehlt, wobei ausgeschlossen werden kann, dass es sich bei einem der drei am Tatort verbliebenen Messer um die Tatwaffe handelt. Auch die Uhren der Jungs und die Lederjacke, die Seppo als Kopfkissen benutzt hatte, sind spurlos verschwunden, wohingegen es verwunderlich erscheint, dass die beiden Motorräder, die noch immer an dem Baumlehnen, an dem Seppo und Nils sie abgestellt hatten, noch da sind, obwohl die zugehörigen Zündschlüssel ebenfalls entwendet wurden. In den Tagen nach der Tat sucht die Polizei mit der Unterstützung des Militärs und einigen Freiwilligen das gesamte Areal des Bodumsees nach den vermissten Gegenständen und der Tatwaffe ab. Metalldetektoren und Spürhunde kommen zum Einsatz, während Taucher den Grund des Sees untersuchen. In etwa 500 Metern Entfernung zum Zelt, auf einer kleinen Straße, die auf direktem Weg zum Zeltplatz führt, wird ein paar Loafers sichergestellt, die fein säuberlich unter einem großen Felsen versteckt wurden und Nils Gustafsson gehören. Das braune Leder ist mit Blutspritzern besprenkelt. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite können auch Seppos Schuhe gefunden werden, bei denen es jedoch den Anschein macht, als wären sie nicht versteckt, sondern einfach wahllos in den Dreck geworfen worden. Funde und Befunde gibt es also jede Menge, doch dienen diese, wenn überhaupt, als Indizien und ergeben bei all dem Chaos bei weitem kein Gesamtbild. Auf der Suche nach Antworten ruft die Polizei jeden, der in der Nacht vom 4. auf den 5. Juni und am Morgen des Leichenfundes am Bodumsee war und etwas Verdächtiges beobachtet hat, dazu auf, vorzutreten. Und wie sich herausstellt, gibt es jede Menge Zeugen, die in den frühen Morgenstunden des 5. Juni etwas Auffälliges beobachtet haben wollen.
Da wären zum einen zwei Jugendliche, die den See am 5. Juni 1960 gegen 6 Uhr aufsuchten, um seltene Vogelarten zu beobachten, doch durch eine männliche Stimme von ihrem Vorhaben abgelenkt wurden. Als sie über die Böschung spähten, sahen sie das Zelt der vier Teenager sowie einen Mann mit hellem Oberteil, der sich schnellen Schrittes von diesem entfernte und immer tiefer in den Wald hineinlief, bis er aus ihrem Blickfeld verschwand. Auch der 14-jährige Olavi Kivilati sagt aus, zur selben Zeit einen Mann gesehen zu haben, als er auf seinen Freund wartete, mit dem er zum Angeln verabredet war. Er schätzt den Unbekannten auf etwa Mitte 20, beschreibt ebenfalls eine helle Jacke und zusätzlich dunkle Jeans. Aufgrund der großen Distanz habe er sein Gesicht jedoch nicht erkennen können, doch erinnert er sich an hellbraune, zurückgekämmte Haare. Wieder andere Zeugen äußern direkt einen ganz konkreten Verdacht. Aufgrund der besonderen Grausamkeit der Tat ruft die Landesregierung die Polizei dazu auf, alle Verdächtigen unverzüglich und auf den bloßen Verdacht hin festzunehmen. Landesweit werden Dutzende Menschen inhaftiert und warten hinter Gittern auf ihre Befragung. Unter ihnen ein Mann, der aufgrund der Aussage eines Bischofs festgenommen wurde, ein Soldat, der von seinen eigenen Eltern verdächtigt wird, die Tat begangen zu haben, und ein im Dorf Bodom ansässiger Mann, in dessen Besitz man ein blutiges Messer sichergestellt hatte. Eine Blutanalyse liefert jedoch das Ergebnis, dass das Blut an der Klinge nicht mit den Blutgruppen der Opfer übereinstimmt, sodass er, genau wie die anderen beiden Verdächtigen, deren Anschuldigungen sich als haltlos erwiesen, nach nur wenigen Tagen wieder freigelassen wird. Eine zunächst vielversprechend scheinende Spur liefern jene Zeugen, die einen bärtigen, verwahrlost aussehenden Mann dabei beobachtet haben wollen, wie er sich in einem Waldstück am Bodumsee versteckt hielt. Dieser Mann kann jedoch als Perli Lurma identifiziert werden, ein Landstreicher, damals noch eine Straftat in Finnland, der sich seit seiner Verurteilung auf der Flucht befand. Als er nach den Aussagen der Zeugen, die ihn am Bodumsee gesehen haben wollten, von der Polizei aufgegriffen wird, ist er jedoch so betrunken, dass er nicht vernehmungsfähig ist und die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen muss. Erst am nächsten Morgen wird er von den Ermittlern zu den Morden befragt. Doch kann Perli Lohmer den Beamten auf Anhieb mehr als 10 Zeugen nennen, die bestätigen, dass er sich zum Tatzeitpunkt in einer Hütte außerhalb von Helsinki befunden hat. Jede Spur, die die Polizei in den Tagen nach dem Mehrfachmord vom Bodumsee verfolgt, führt scheinbar ins Leere. Auch von der Tatwaffe fehlt noch immer jede Spur. Und trotz des Durcheinanders am Tatort und der außerordentlichen Brutalität, die der Täter hatte walten lassen, scheint er keine aussagekräftigen Spuren hinterlassen zu haben. Und so tappen die Ermittler weiterhin im Dunkeln.
Bevor wir ganz konkret auf die Verdächtigen zu sprechen kommen, bei denen eine Beteiligung an der Tat nicht gänzlich ausgeschlossen werden konnte, würden wir gerne noch ein paar weitere Kriterien mit in Betracht ziehen, die bei den Ermittlungen 1960 nicht berücksichtigt wurden. Hätte sich das Verbrechen 20 Jahre später ereignet, dann wären sie das wahrscheinlich, denn Ende der 70er Jahre wurden unter der Leitung von John Douglas, Robert K. Ressler und Roy Hazelwood erstmals die ersten Tätertypologien, Kategorien und psychologischen Profile erstellt. Eben das, was wir heute unter dem Begriff Profiling kennen. Angefangen hatte damals alles mit Cesare Lombroso, der im Rahmen seiner Forschung erstmals eine täterbezogene Perspektive einnahm. Weiter ging es dann mit der Veröffentlichung einer Charakterstudie über den Vampir von Düsseldorf im deutschen Kriminalpolizeiblatt im Jahr 1930 von Kriminalist W. Gacy und der Rest ist Geschichte. Doch brauchte es von da an eben noch viele weitere Jahre, in denen auf dem Gebiet des psychologischen Profilings weiter geforscht wurde und in denen sich die zunächst rudimentären Hypothesen zu verschiedenen Tätertypologien und Persönlichkeitsprofilen weiterentwickeln konnten. Heute beschreibt Profiling, und da erzähle ich sicher niemandem von euch da draußen etwas Neues, die Arbeit des Fallanalysten, der das Profil eines Täters erstellt. Fallanalysten gehören zur Polizei und unterstützen sie bei der Aufklärung schwerer Verbrechen, indem sie aus den Spuren des Tatorts und anderen Hinweisen auf der Grundlage kriminologischen Wissens Schlussfolgerungen ziehen. Die Analyse umfasst die Umstände der begangenen Verbrechen und der Profiler zieht Schlussfolgerungen über das Verhalten des Täters und erkennt in einigen Fällen Muster daraus und bringt sie mit sozioökonomischen Merkmalen in einen statistischen Zusammenhang. Der Fallanalyst könnte beispielsweise herausfinden, in welchem Umfeld, sowohl sozial als auch geografisch, es sinnvoll ist, die Untersuchungen einzuleiten. Er bestimmt das ungefähre Alter und das mutmaßliche Geschlecht des Täters, wodurch der Kreis der verdächtigen Personen schon mal erheblich eingeschränkt wird und man so nicht länger nach der Nadel im Heuhaufen suchen muss. Oder der Heuhaufen wird ein wenig übersichtlicher und die Nadel etwas besser zu erfüllen. Mittlerweile gibt es ganze Datenbanken, die natürlich immer wieder mit Informationen zu begangenen Straftaten und Tätern gefüttert werden, diese dann automatisch abgleichen und auf Gemeinsamkeiten prüfen, sodass Zusammenhänge erkannt und mit Hilfe des Wissens, das man aus bereits geklärten Fällen gewonnen hat, eben ein Täterprofil erstellt werden kann. Wir hatten natürlich keinen Zugriff auf eine solche computergeschützte Datenbank, aber wir können dasselbe Prinzip ja trotzdem mal auf einer ganz oberflächlichen Ebene auf unseren Fall anwenden.
Die aussagekräftigsten Indizien liefert im Fall der Morde vom Bodumsee der Tatort. So viel ist offensichtlich. Wir haben ein großes Chaos, eine Tat, die von Brutalität gezeichnet ist und aufgrund der vielen entblößten Körperpartien bei Irmeli und Tuliki vielleicht sogar sexuell motiviert sein könnte. Zudem ist auffällig, dass alle Opfer mit Ausnahme Nils Gustafsson mit verdeckten Gesichtern oder auf dem Bauch oder zumindest vom Betrachter abgewandt lagen. Und da habe ich mich an einen Tätertypen zurückerinnert, der mir damals bei meiner Recherche zu Folge 4 Phänomen Serienmord in einem Buch begegnet ist, das 2000 im Rahmen einer Forschungsreihe des BKAs über die Fallanalyse und Täterprofile herausgegeben wurde. Dieses Buch gibt's öffentlich zugänglich auf der Website vom BKA, kostenlos als PDF zum Download. Ich habe es euch auch verlinkt. Und in diesem Buch wird unter anderem über die FBI-Typologien zu Sexualmördern geschrieben. Und ein Profil habe ich im Hinblick auf die Morde vom Bodensee als sehr passend empfunden. Wir wollen im Folgenden also einmal die Kriterien des Typus des nicht planenden Sexualmörders durchgehen und mal sehen, welche Parallelen es gibt und welche Schlüsse wir laut dieser FBI-Typologien daraus ziehen können. Der Tatort hinterlässt den Eindruck, als wäre die Tat impulsiv und ungeplant durchgeführt worden. Das Opfer war dem Täter möglicherweise bekannt. Alter oder Geschlecht sind selten Auswahlkriterien für die Opferwahl. Die Attacke erfolgt meist spontan. So überrascht der nicht planende Sexualmörder das Opfer beispielsweise aus einem Hinterhalt oder mordet unmittelbar nach der ersten Kontaktaufnahme. Die Kommunikation zwischen Täter und Opfer ist gering. Im äußersten Fall gibt der Täter kurze Drohungen oder Befehle von sich. Sexuelle oder sadistische Verhaltensweisen vollzieht der nicht planende Sexualmörder gewöhnlich erst, nachdem er sein Opfer getötet hat. Er verstümmelt häufig den Leichnam und depersonalisiert sein Opfer, indem er dessen Gesicht verdeckt, es verunstaltet oder den Körper des Opfers auf den Bauch dreht. Exzessive Verstümmelung, auch als Übertöten oder Overkill bezeichnet, werden in der Regel an Körperteilen durchgeführt, die sexuelle Signifikanz besitzen, wie etwa primäre und sekundäre Geschlechtsteile, aber auch Schenkel, Hals und Bauch. Am Tatort oder auf dem Körper des Opfers finden sich oft Spuren von Sperma, Fäkalien oder Urin. Gelegentlich nimmt der nicht planende Täter die Leiche seines Opfers oder einzelne Körperteile mit sich und vollzieht an diesen fetischistische Handlungen. Meist hinterlässt er jedoch die Leiche am Tatort, manchmal in eine bestimmte Position gebracht, die symbolische Bedeutung für den Täter besitzt. Er unternimmt keinen Versuch, seine Spuren zu beseitigen, weshalb sich am Tatort oft Fingerabdrücke und Fußspuren finden. In der Regel verwendet der nicht planende Täter einen am Tatort befindlichen Gegenstand als Waffe und lässt diesen nach der Tat auch dort zurück.
So, und wir wollen jetzt mal gucken, welche dieser Kriterien zum nicht planenden Sexualmörder wir an unserem Tatort erfüllt sehen. Dafür gehen wir die einmal durch und ihr findet auf Instagram auch dann das abgekreuzte, abgehakte Faltblatt dazu in digitaler Form.
Genau.
Also, als erstes Kriterium haben wir den unorganisierten Tatort. Hier können wir auf jeden Fall ein Häkchen setzen, denn wir haben ein absolutes Durcheinander. Zweitens, die Opfer waren dem Täter möglicherweise bekannt. Das können wir nicht wissen, weshalb wir hier ein Fragezeichen setzen. Drittens, der spontane Angriff ungeachtet des Alters und des Geschlechts. Jetzt ist es so, dass die Altersklassen der Opfer natürlich nah beieinander liegen, was aber auch ein bisschen der Tatsache geschuldet ist, dass es halt einfach eine Freundesgruppe war, eine Peergruppe, die zusammen diesen Campingausflug gemacht hat. Das kann also rein zufällig sein, dass es sich dabei jetzt nicht um eine Familie gehandelt. Also es hätte genauso gut eine Familie sein können, aber es sind beide Geschlechter betroffen und von einem spontanen Angriff ist auch aufgrund des Chaos auszugehen, was für eine impulsive Tat spricht. Deswegen auch hier ein Check. Und dann als Viertes der Angriff aus dem Hinterhalt. Und auch das ist anzunehmen, da wir durchtrennte Abspannseile haben und durch die Zeltplane hindurch gestochen wurde. Fünftens, die geringe Kommunikation zwischen Täter und Opfer. Es sieht alles danach aus, als wären die Opfer schlafend im Zelt überrascht worden. Also können wir hier auch durchaus von einer geringen Kommunikation ausgehen. Sechstens, die Opfer wurden depersonalisiert. Auch hier Check, denn entweder wurden die Gesichter verdeckt oder die Opfer lagen auf dem Bauch. Und auch den Overkill müssen wir bejahen, denn wir haben sehr viele Verletzungen, vor allem im Hals- und Brustbereich. Insbesondere bei den Mädchen, Stellen, die potenziell von sexueller Relevanz sind. Und es wurden weitaus mehr Verletzungen hinzugefügt, als es für das Töten gebraucht hätte. Sexuelles oder sadistisches Verhalten nach dem Tötungsakt können wir hingegen nicht erkennen. Da setzen wir ein Kreuz. Genauso wenig wie die Spuren von Sperma, Fäkalien oder Urin am Tatort. Die Opfer wurden aber am Tatort zurückgelassen. Hier haben wir also wieder einen Check. Und die Spuren wurden teilweise beseitigt. Hier also ein
Jein, weshalb wir hier ein Fragezeichen eingetragen haben. Und ob ein Gegenstand, der sich bereits am Zeltplatz befunden hat, als Waffe benutzt wurde, wissen wir nicht. Aber eines der Messer wurde augenscheinlich entwendet. Es wäre also naheliegend, dass es sich dabei auch um die Tatwaffe handelt. Aber trotzdem machen wir hier ein Fragezeichen, weil wir es eben nicht sicher wissen können. Womit wir den nächsten Punkt, die Tatwaffe wird am Tatort zurückgelassen, aber ganz klar verneinen müssen. Und genau dieses Fazit findet ihr eben auch als Grafik auf Instagram und bei dem entsprechenden Beitrag.
Genau. Und jetzt gucken wir uns mal an, was für einen Täter wir theoretisch laut dieser FBI-Typologien zu erwarten hätten, beziehungsweise bei welchen Merkmalen unserer Verdächtigen wir hellhörig werden sollten. Hier kurz der Disclaimer, dass diese Typologien natürlich erstmal nach hartem Schubladendenken klingen. Und genau das sind sie ja auch. Man versucht hier ja zumindest hinreichend allgemeingültige Regeln zu finden, die den Kreis der verdächtigen Personen einschränken sollen. Nur darf man bei alledem natürlich nie vergessen, dass diese Typologien auf Studien und Theorien basieren. Und die sind niemals vollkommen ohne Kritik. Wobei sich diese FBI-Typologien zu Sexualmördern bislang ganz gut bewährt haben. Und für unsere Zwecke, für unseren Fall, reichen sie heute allemal. Wir kommen also zu den Charakteristika der Persönlichkeit und des Lebensstils. Es ist wahrscheinlich, dass der nicht planende Straftäter einen unterdurchschnittlichen Intelligenzquotienten besitzt und einen späten Platz in der Geschwisterreihe einnimmt. Die Arbeitsverhältnisse des Vaters sind ungeregelt. Der nicht planende Täter scheint dies in seinen eigenen, unregelmäßigen und unqualifizierten Tätigkeiten wiederzuspiegeln. Typischerweise ist dieser Tätertyp in seine obsessive und/oder primitive Gedankenwelt versunken und befindet sich während der Tat in einem verwirrten und gequälten Geisteszustand. Der nicht planende Straftäter ist sozial isoliert. Er ist meist unverheiratet, lebt alleine oder zusammen mit einer Person mit Elternstatus. Seine Wohnung befindet sich in unmittelbarer Nähe des Tatortes. Er ist Menschen gegenüber ängstlich und leidet unter Umständen an ausgeprägten Wahnvorstellungen. Unter Stress agiert er impulsiv. Häufig ist der Straftäter sexuell unerfahren und hat niemals sexuelle Intimität mit Gleichaltrigen erfahren. Vielleicht helfen euch diese Infos für euren Hinterkopf, wenn wir jetzt zu unseren Tatverdächtigen kommen. In Finnland wird nämlich nun auch innerhalb der Bevölkerung heiß spekuliert, wer hinter den Morden am Bodumsee stecken könnte. Verdächtiger Nummer 1. Karl Gilström. Karl Gilström ist 51 Jahre alt und der Besitzer des Kiosks, zu dem die vier Jugendlichen noch einen kurzen Abstecher gemacht hatten, bevor sie ihr Lager errichteten. Zusammen mit seiner Frau und seinen Kindern lebt er nur einige Meter weiter die Straße rauf in einem Haus mit großem Grundstück. Er ist mittelgroß und hat dunkle Haare, die er zurückgekämmt trägt. Diejenigen, die seinen Kiosk regelmäßig besuchen oder schon mal auf andere Art und Weise mit Karl Gilström verkehrt haben, wissen, dass er nett und zuvorkommend sein kann. Doch in aller Munde ist er aufgrund seines aufbrausenden Temperaments. Er weiß sich durchaus zu benehmen, vor allem dann, wenn Autoritäten in der Nähe sind. Doch schlummert unter dieser Fassade ein verbitterter Hitzkopf und Trinker, der einen Groll gegen jene hegt, die in seinen Augen die Ruhe der Natur stören und am See campen, Müll zurücklassen und nachts Krach machen. Unter den Anwohnern erzählt man sich, er stecke Rasierklingen in die Äpfel seines Apfelbaumes, um Kinder davon abzuhalten, die Früchte zu pflücken. Auch vor direkten Konfrontationen soll Karl Gilström nicht zurückschrecken und seiner Grausamkeit scheinen keine Grenzen gesetzt. Einmal wurde er von einem Landbesitzer bei der Jagd auf seinem Privatgelände erwischt. Als der Eigentümer Gilström von seinem Grundstück verwies, richtete dieser den Lauf seines Gewehres auf ihn und drückte ab. Zum Glück traf die Munition den Mann nicht lebensbedrohlich, doch musste sie im Krankenhaus operativ aus seinem Körper entfernt werden. Spätestens seit diesem Vorfall ist klar, mit dem Kioskbesitzer ist nicht gut Kirschen essen und besonders die Straße, die seinen Arbeitsplatz mit seinem Wohnhaus verbindet, scheint für ihn ein sensibles Thema zu sein. Ein Trucker, der dieser eines Tages nichtsahnend entlangfuhr, musste das auf die harte Tour lernen. Plötzlich hörte er einen lauten Knall, gefolgt von dem Klirren brechenden Glases. Zeitgleich flogen ihm tausende Glasscherben entgegen und trafen ihn im Gesicht. Jemand hatte auf ihn geschossen. Dieser jemand identifizierte sich schon bald als Karl Gilström, der anhand des LKW-Fahrers ein Exempel hatte statuieren wollen, um anderen Truckern und Autofahrern zu demonstrieren, was passiert, wenn man unbefugt die Straße zu seinem Haus entlang fährt. Zum Zeitpunkt der Morde am Bodumsee schießt Gilström zwar nicht mehr wahllos auf Leute, doch hat er die Straße zu seinem Haus mit selbstgebauten Spikes aus rostigen Nägeln versehen, die er unter Laub versteckt. Zudem zeigte seine Taktik, mit dem Angriff auf den LKW-Fahrer ein Exempel statuieren zu wollen, Erfolg. Die Leute meiden nicht nur die Straße zu seinem Haus, sondern auch ihn. Was ebenso gut daran liegen könnte, dass man von der großen Eisenstange weiß, die er immer auf dem Rücksitz seines Wagens liegen hat. Und das große Jagdmesser, das er an seinem Gürtel mit sich herumträgt, ist ohnehin offensichtlich. Dass er im Falle einer Auseinandersetzung auch wirklich Gebrauch von diesen Waffen machen würde, das wagt sich aufgrund von Gilströms Vergangenheit niemand mehr anzuzweifeln. Nur die lästigen Camper, die ist er immer noch nicht losgeworden. Besonders nervigen Exemplaren schneidet er daher nachts gerne die Abspannseile ihrer Zelte durch, um ihnen den romantischen Aufenthalt am See so ungemütlich zu machen wie nur möglich. Am Tag der Anreise von Seppo, Nils, Tuliki und Irmeli war es jedoch nicht Gilström, der ihre Bestellung am Kiosk entgegennahm, sondern seine Frau. Bei der Polizei sagt sie aus, dass sie ihrem Mann von den Jugendlichen und ihrem Lager, nicht weit vom Kiosk entfernt, am Abend des 4. Juni erzählt hatte. Als man Gilström dann am nächsten Morgen über den Leichenfund informierte, habe er Zeugen zufolge unangemessen nonchalant auf den grausamen Tod der jungen Menschen reagiert. Anwohner wollen in den Tagen nach dem Verbrechen zudem beobachtet haben, wie Gilström einen alten, stillgelegten Brunnen auf seinem Grundstück verfüllte. Da liegt die Vermutung nahe, dass er dies tat, um etwa eine Tatwaffe verschwinden zu lassen. Als dann noch Seppos und Nils Schuhe am Wegrand der Straße, die zu seinem Haus führt, gefunden werden, wird Gilström von der Polizei in Gewahrsam genommen und befragt. Er sagt aus, dass er die Nacht vom 4. auf den 5. Juni zu Hause bei seiner Frau und seinen Kindern verbracht und zum Tatzeitpunkt in den frühen Morgenstunden tief und fest geschlafen habe. Die Aussage der Ehefrau deckt sich mit der von Karl Gilström und sie bestätigt, dass er das Haus zu keiner Zeit verlassen habe. Dennoch wird eine Durchsuchung des gemeinsamen Hauses und des weitläufigen Grundstücks angeordnet, die jedoch keine Ergebnisse liefert. Indizien, die dafür sprechen, dass es sich bei Karl Gilström um den Täter handeln könnte, gibt es also viele. Doch fehlt es an Beweisen. Und so befindet sich der hitzköpfige Kioskbesitzer weiterhin auf freiem Fuß. Die Anwohner sind beunruhigt und werfen der Polizei nach Gilströms Wiederfreilassung vor, die Untersuchungen seines Hauses seien zu oberflächlich gewesen. So sei nicht einmal überprüft worden, welche Geheimnisse am Grund des Brunnens schlummern, von dem vermutet wird, dass hier die Tatwaffe und das Hab und Gut der Jugendlichen verschüttet unter hunderten Kilo Kies verborgen liegen. Wer aber glaubt, an dieser Stelle den Täter, auch wenn er aufgrund mangelnder Beweise nicht überführt werden konnte, bereits gefunden zu haben, der sollte vielleicht noch mal einen Schritt zurücktreten. Denn es könnte sein, dass die Dinge, nachdem wir von unserem nächsten Verdächtigen gehört haben, schon wieder ganz anders aussehen.
Am Morgen des 5. Juni um 10.45 Uhr steuert ein Krankenwagen das operative Zentrum von Helsinki an. In ihm liegt ein Mann in einem Overall, der genau wie seine Hände über und über mit braunroten Flecken beschmutzt ist. Er ist nicht bei Bewusstsein. Von der Ehefrau des Patienten, die den Rettungswagen verständigt hatte, nachdem ihr Mann infolge starker Bauchschmerzen kollabiert war, erfahren die Sanitäter, dass es sich bei dem Bewusstlosen um einen gewissen Hans Assmann handelt. Als der Arzt im Krankenhaus dann seine Reaktionsfähigkeit testet, fängt dieser plötzlich an zu kichern. Augenscheinlich hatte der Patient seine Ohnmacht also nur vorgetäuscht, doch von Reue oder Scham keine Spur. Stattdessen fängt Hans Assmann, nachdem sein Schwindel aufgeflogen war, damit an, das Krankenhauspersonal zu beleidigen und zu bedrohen. Auch wenn es um seinen gesundheitlichen Zustand nur halb so schlimm bestellt zu sein scheint, wie zunächst angenommen, besteht er darauf, umgehend behandelt zu werden. Aufgrund seines sonderbaren Verhaltens behält das Personal Hans Aßmann während seines Krankenhausaufenthaltes besonders gut im Auge. Unmittelbar nachdem er sein Stationszimmer bezogen hat, beginnt er, sich akribisch die Hände zu waschen. Die verbleibenden roten Flecken entfernt er mit einem Lösungsmittel. An einem Tag empfängt er Besuch von einer Frau, bei der es sich jedoch nicht um seine Ehefrau handelt und die beiden scheinen in ein ernstes Gespräch verwickelt zu sein. Während seiner Behandlung sagt Hans Aßmann über sich selbst, dass er gebürtiger Deutscher ist und während des Zweiten Weltkriegs als Aufseher in Auschwitz tätig war, bevor er 1943 von den Russen gefangen genommen wurde. Nach 2 Jahren Kriegsgefangenschaft habe er laut eigener Aussage dann die Seiten gewechselt, um dem KGB beizutreten, bis er kurz darauf nach Finnland auswanderte. Nach einem mehrtägigen Krankenhausaufenthalt wird Hans Aßmann dann entlassen, doch wird er dem operativen Zentrum für seine Nachbehandlung noch viele weitere Besuche abstatten müssen. Bei einem dieser Besuche hält er seinem behandelnden Arzt dann einen deutschen Zeitungsartikel unter die Nase, der über einen ungelösten Mordfall berichtet. Dazu macht er scherzhaft die Anmerkung, dass auch er gut mit einem Messer umgehen könne. Doch anders als die Patienten des Chirurgen hätten die Menschen am anderen Ende seiner Klinge nie überlebt. Der Arzt meldet Aßmann daraufhin bei der Polizei, bringt sogar den mit roten Flecken beschmutzten Overall als Beweismittel mit, den der Patient bei seiner Einweisung trug und der vom Krankenhauspersonal sicherheitshalber einbehalten wurde. Doch findet der Verdacht des Arztes kaum Gehör. Bis ein Phantombild von dem Mann, den die beiden Jugendlichen am frühen Morgen des 5. Juni vom Lager der ermordeten Teenager hatten weglaufen sehen, veröffentlicht wird. Da die beiden Jungen das Gesicht des Mannes nicht hatten sehen können, wurde dieses Phantombild anhand der Beschreibung eines anderen wichtigen Augenzeugen konstruiert, dessen Aussage eine drastische Wendung im Fall der Morde vom Bodumsee mit sich bringen würde. Und bei diesem Zeugen handelt es sich um niemand anderen als Nils Gustafsson höchstpersönlich.
Der Sponsor unserer heutigen Folge ist Koro und wir freuen uns sehr, dass wir Koro wieder an Bord haben.
Jawohl.
Ein Onlinehandel für Lebensmittel jeglicher Art. Ihr findet hier nämlich qualitativ hochwertige, innovative und vegetarische bzw. vegane Produkte. Viele davon in Bioqualität und in Großpackungen, sodass sogar noch Verpackungsmüll gespart werden kann. Aber vor allem, wenn man auf der Suche nach leckeren Naschereien ist, aber gerne eine etwas gesündere Alternative haben möchte, lohnt sich der Blick auf www.koro.com.
Oh ja, ihr müsst aber ganz, ganz schnell an den schokolierten Früchten vorbei scrollen, weil die machen absolut süchtig und dann ist auch schon wieder vorbei mit gesund. Aber es gibt zum Glück auch einfach nur gefriergetrocknete Früchte ohne Schokolade. Die snacke ich jetzt momentan nämlich immer, um von diesen schokolierten Dingern loszukommen, weil Leute, die sind einfach so geil. Ich komme nicht klar.
Also so eine Art Schokofrüchte-Methadon-Programm,
exakt, ja? Genau das ist es. Naja.
Aber die gefriergetrockneten sind wirklich auch geil. Die sind nämlich ziemlich knusprig.
Sind die.
Und ich hatte da auch schon Äpfel und Erdbeerscheiben. Ja. Das war richtig.
Das Ding ist, ich hasse Trockenfrüchte, aber gefriergetrocknet, das ist eine geile Nummer. Anyways. Wir wollen diesen Monat gemeinsam mit Koro in den Veganuary starten. Und zwar in der Form, dass wir jede Woche eine vegane Hauptmahlzeit nach einem neuen Rezept kochen. Wir wollen also vegan kreativ werden, uns in der Küche so ein bisschen ausprobieren. Und dabei ist Koro auf jeden Fall eine große Unterstützung, denn hier findet ihr, wie gesagt, viele, viele vegane Produkte und Inspirationen für neue Gerichte.
Ganz genau. Von Erbsenproteinschnetzeln über vegane Biobratwürste bis zu veganen Burger-Patties oder mediterranen Seitan-Steaks ist alles dabei. Und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr Hörerherzchen, der ein oder andere von euch vielleicht sogar Bock hat mitzumachen und wir dann Rezeptinspirationen untereinander austauschen könnten.
So ist es. Ein Rezept von mir für eine Gemüselasagne, die, wenn man den Käse ersetzt oder weglässt, auch vegan ist, findet ihr schon unter dem Highlight Koro auf Instagram. Und wenn ihr bei eurem Einkauf noch sparen wollt, dann benutzt auf jeden Fall unseren Code Stimmen im Kopf, alles groß und komplett zusammengeschrieben.
denn damit erhaltet ihr 5% auf euren Einkauf und den Link zum Sparen haben wir euch wie immer natürlich auch nochmal in der Folgenbeschreibung und in unseren Linktree gepackt. Ich sag's aber nochmal, es ist einfach www.koro.com mit dem Code Stimmen im Kopf. Wir bedanken uns bei Koro und euch wünschen wir viel Spaß beim Hören.
Und beim Snacken.
Am 9. Juni 1960 erwacht Nils Gustafsson aus einem Koma. Erst dringen dumpfe Geräusche an seine Ohren, begleitet von hämmernden Kopfschmerzen. Als er zum ersten Mal seit 4 Tagen die Augen öffnet, findet er sich in einem sterilen Raum wieder. Er selbst liegt in einem Bett. Seine Sicht ist verschwommen und sein Blickfeld eingeschränkt, doch kann er neben sich die Umrisse eines hochgewachsenen Mannes in weißem Kittel und die einer Frau, die auf einem Stuhl an einem Bett sitzt, ausmachen. Sie kommt ihm bekannt vor, und mit schärfer werdender Sicht erkennt er sie als seine Mutter, deren hoffnungsvoller Blick auf ihm ruht. Er würde ihr gerne sagen, dass alles gut ist, doch das Sprechen fällt ihm schwer. Aus irgendeinem Grund bekommt er die Zähne einfach nicht auseinander. Ein Blick nach unten verrät ihm, dass das an einer metallenen Apparatur liegt, die man an seinem Kopf und Kiefer angebracht hatte. Krampfhaft versucht er sich zu erinnern, wie er hierher gekommen war. Hatte er einen Motorradunfall? Unter größter Anstrengung bringt er ein paar genuschelte Worte hervor. Das darauf folgende Zögern seiner Mutter beunruhigt ihn. Dann kehren mit dem Gedanken an sein Motorrad die ersten Bilder zurück. Der Fahrtwind, die tiefstehende Sommersonne, die die Szenerie in ein warmes Licht tauchte. Und dann sind da noch die Gesichter seiner Freunde, Seppo und Tuliki, und das seiner Freundin Irmeli. Erinnert sich noch an die Rückkehr ins Zelt nach dem nächtlichen Badeausflug. Danach reißen seine Erinnerungen ab. Von der Polizei, die mit seinem Aufwachen unverzüglich ins Krankenhaus gerufen wurde, erfährt Nils, dass es einen Angriff auf ihn und seine Freunde gegeben hat und dass er der einzige Überlebende ist. Man hatte ihn am Morgen des 5. Juni auf dem in sich zusammengefallenen Zelt liegend gefunden und aufgrund der Schwere seiner Verletzungen zunächst für tot gehalten, bis er sich plötzlich rührte und leise die Worte »Bitte helfen Sie mir« flüsterte, bevor er wieder das Bewusstsein verlor. Man brachte ihn umgehend ins Krankenhaus, doch befand er sich weiterhin in einem kritischen Zustand. Entsprechend groß ist die Erleichterung, als sich am 9. Juni mit Nils Erwachen aus einem 4-tägigen Koma herausstellt, dass er scheinbar keine bleibenden Schäden von seinen Kopfverletzungen davongetragen hat. Doch zum Ausruhen bleibt ihm keine Zeit. Am 23. Juni 1960 wird Nils Gustafsson von 2 Polizisten durch den Hinterausgang des Krankenhauses geführt, wo sich bereits eine Traube aus Schaulustigen und Journalisten versammelt hat. Trotz seiner Gedächtnislücken ist er der wichtigste Zeuge in diesem Kriminalfall, weshalb er nach seiner Entlassung direkt auf die Polizeiwache gebracht wird, wo die Ermittler der Mordkommission bereits darauf brennen, ihn zu befragen. Auf dem Revier angekommen, sieht sich Nils mit einem regelrechten Fragenhagel konfrontiert. Wie konnte er den Angriff überleben? Hatte er sich aus den Fängen der Zeltplane befreien können? Ist es ihm gelungen, den Angreifer in die Flucht zu schlagen? Hatte er sein Gesicht gesehen? Fragen über Fragen. Das Problem ist nur, dass Nils keine Antworten hat. Die Ermittler fahren mit ihm sogar zum Lake Bodum, zurück an den Ort, an dem Nils nicht nur sein Gedächtnis, sondern auch seine 3 engsten Freunde verloren hat. Doch das Einzige, an das er sich erinnert, ist die unendliche Schwärze einer lauen Sommernacht. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem seine Amnesie einsetzt, machen Nils Schilderungen Sinn. Tulikis Tagebuch, das am Tatort sichergestellt wurde, enthält einen kurzen Eintrag, der sich mit seinen Aussagen deckt. Lediglich 3 handschriftliche Zeilen, in denen es heißt, Seppo und Nils waren betrunken, um 2 Uhr nachts aufgewacht. Seppo war im Wald.
Für die Ermittler ist klar, dass Nils der Schlüssel zu diesem Rätsel ist. Die Antwort auf die Frage nach dem Täter schlummert irgendwo in seinem Unterbewusstsein und Professor Dr. Arthur Standback ist der Mann, der sie an die Oberfläche befördern soll. Der Psychiater ist an der Universität von Helsinki tätig und sagt, er könne via Hypnose Nils unterdrückte Erinnerungen an dieses traumatische Erlebnis wieder in sein Bewusstsein befördern. In den Monaten nach den Morden am Bodumsee nimmt Nils Gustafsson insgesamt 3 Sitzungen bei Professor Standback wahr. Die ersten beiden bleiben ohne Erfolg, doch in der dritten soll ihnen der Durchbruch gelungen sein. Auf die Frage, ob Nils in der Tatnacht Schreie gehört habe, antwortet er unter Hypnose, dass er aus der Ferne die Schreie der Mädchen hören könne. Sie schreien, dass sie jemand angreift. Weiter fragt der Psychiater, welche Bilder ihm zu diesen auditiven Eindrücken einfallen. Und Nils will sich an das Gefühl der Zeltplane, wie sie auf seinem Körper lag und ihn desorientiert und bewegungsunfähig machte, erinnern. Ein Mann habe daraufhin angefangen, mit einer scharfen und einer stumpfen Waffe auf sie einzuschlagen. Erstere vermutlich ein Messer, die zweite dem Gefühl nach zu urteilen vermutlich eine Eisenstange. Professor Standback will wissen, ob Nils den Mann schon mal irgendwo gesehen habe, doch darauf hat der 18-Jährige keine Antwort. Das Einzige, was er jetzt noch sieht, ist Irmelis blutüberströmtes Gesicht direkt vor ihm. Sieh genau hin, kannst du ihn jetzt sehen? Bohrt Standback weiter, und dieses Mal lautet Nils Antwort: Ja, ich kann ihn sehen, klar und deutlich. Er beschreibt einen Mann mit langen, hellen Haaren, einem runden Gesicht und einem unebenen Hautbild. Er ist von durchschnittlicher Größe, aber seine Statur kräftig, als würde er körperlich schwer arbeiten, und er trägt einen dunklen Sweater. Danach verlieren sich Nils Erinnerungsfetzen wieder im dichten Nebel seines Unterbewusstseins. Unmittelbar nach der Sitzung, die als voller Erfolg erachtet wird, wird ein Phantombild anhand von Nils Beschreibung in Umlauf gebracht. Über 50 Hinweise erreichen die Polizei an den Tagen nach der Veröffentlichung, doch einer wiederholt sich wieder und wieder. Aber zunächst zurück zum Tag des 13. Juni 1960. Dem Tag der Beisetzung von Irmeli, Tuliki und Seppo. Auf der öffentlichen Trauerfeier in Gedenken an die 3 Jugendlichen, die 9 Tage zuvor auf grausame Art und Weise den Tod fanden, wird ein Foto gemacht, das am folgenden Tag in den Zeitungen gedruckt wird. Genau wie wenig später das Phantombild des vermeintlichen Täters.
Und dieses Bild wollen wir euch natürlich auch gerne zeigen. Hier wieder der Verweis auf den Beitrag auf Instagram. Und zwar kommen wir jetzt in die Achtung Spoiler-Rubrik. Und swiped einfach dann weiter, wenn ich es euch sage. Also ihr könnt jetzt einmal weiter swipen und euch das erste Bild, nämlich das Phantombild, angucken. Und dann, wenn ihr noch einmal weiter swiped, seht ihr das Bild von der Beerdigung. Und für diejenigen, die kein Instagram haben, vielleicht mag Pia uns wie so oft ein paar Worte zu den Bildern sagen.
Sehr gerne, sehr gerne. Also, das Phantombild ist einigermaßen gruselig. Du hast auf der Tour immer gesagt, das ist der Stoff, aus dem die Albträume sind. Und das finde ich auch schon weiterhin. Ja. Also wir sehen quasi so ein drei Scribble-Versuche oder so. Mhm. Und wir sehen ein recht kantiges Gesicht mit bisschen glubschigen Augen. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Nicht ganz gesunde Gesichtsfarbe, wobei ich nicht weiß, ob das bei Phantombildern so eine Rolle spielt.
Ja. Ja.
Aber es passt halt so insgesamt in dieses Bild, was einem einfach ein ungutes Gefühl macht und wirklich echt nicht so. Also es ist nicht angenehm anzuschauen. So.
Ja. Ja.
Also es ist schlecht zu beschreiben eigentlich. Ich kann nur sagen, also es ist eine grobe Nase, volle Lippen.
Breiter Mund auch, ne?
Genau, also so, genau, so ein großer Mund und Glubschaugen. So. Genau.
Und zurückgekämmte Haare. Ja.
Auf dem zweiten Bild, jetzt sind wir wieder bei der Spoiler-Sache, Leute. Also wenn ihr jetzt noch nicht geguckt habt bei Instagram, dann macht jetzt kurz ein Päuschen hier an der Stelle und guckt nochmal, weil ich erzähle jetzt, was auf dem zweiten Bild zu sehen ist. Wir sehen eine Traube Menschen. Diese Traube Menschen wurde abgelichtet auf der Beerdigung der 3 verstorbenen Jugendlichen. Und in der Mitte, ziemlich in der Mitte, befindet sich ein Gesicht. Und dieses Gesicht hat zurückgekämmte Haare, ist recht kantig, hat so ein bisschen. Also es ist halt eine Aufnahme aus den 60er Jahren, ne?
Mhm.
Das ist jetzt, kann man jetzt nicht sagen, ist ein Top-HD-Aufnahme.
Ist nicht gestochen scharf.
Ja, genau, ist nicht gestochen scharf. Aber das, was wir suchen, liegt quasi in der Mitte genau. des Bildes.
Und wenn ihr jetzt noch mal weiter swipet, dann seht ihr, dass das auch eingekreist ist.
Genau. Wir sehen auf dem Bild in der Mitte einfach das Gesicht eines Mannes. Ne? Also das habe ich noch nicht gesagt. Es ist ein Mann. Mhm. Es ist ein weißer Mann mit zurückgekämmten Haaren, einem kantigen Gesicht, bisschen glubschigen Augen. So.
Und dieser Mann könnte uns eventuell an einen unserer Verdächtigen erinnern. Ihr genau. habt ja an dieser Stelle auch schon, ne, wenn ihr euch durch den Beitrag gewühlt habt, auch schon die Fotos von unseren Verdächtigen gesehen. Und die meisten aus dem Publikum haben es auch sofort erkannt, nämlich, dass es sich bei dem Mann sowohl auf dem Phantombild als auch auf der Beerdigung um Hans Aßmann handeln könnte.
Genau.
Nachdem das Phantombild veröffentlicht wurde, rasiert sich Hans Aßmann seine langen blonden Haare ab, was jetzt nach außen hin natürlich erstmal danach aussehen könnte, als würde er versuchen, sein Äußeres zu verändern, um nicht weiter mit dem Verbrechen in Verbindung gebracht zu werden. Die Sache hat aber einen Haken, denn sein Alibi ist wasserdicht. So sagt er aus, dass er die Nacht auf den 5. Juni gemeinsam mit seiner Freundin bei ihrer Schwester und deren Ehemann verbracht hatte, und alle drei bestätigen diese Aussage unabhängig voneinander. Hans Aßmann habe bereits am 4. Juni gegen 18 Uhr die Wohnung seiner Schwägerin in Spee erreicht und diese auch am nächsten Morgen erst um 9 Uhr wieder verlassen. Also zu einer Zeit, zu der die Leichen von Irmeli, Tuliki und Seppo sowie Nils bewusstloser Körper schon von diversen Seebesuchern gesehen wurden. Weitere Zeugen sagen aus, dass Aßmann in der verbleibenden Zeit des 4. und 5. Juni als Maler auf einer Baustelle ausgeholfen hat und daher auch die roten Flecken auf seinem Overall und an seinen Händen stammten, was eine Untersuchung der Substanz bestätigt. Bei ihr handelt es sich lediglich um normale Wandfarbe. Nicht um Blut. Bevor Hans Aßmann am 5. Juni ins Krankenhaus eingeliefert wurde, hatte er gemeinsam mit dem Bauleiter eine Flasche Wein getrunken, woraufhin seine Bauchschmerzen, mit denen er laut vieler Zeugen schon lange zu kämpfen hatte, so stark wurden, dass er seine Frau anrief und sie darum bat, ihn ins Krankenhaus zu bringen. Als sie dann an der Baustelle eintraf, war Hans Aßmann schon nicht mehr bei Bewusstsein, woraufhin sie den Krankenwagen verständigte. Zu guter Letzt wird der Fingerabdruck, der auf einer der Limonadenflaschen sichergestellt werden konnte, mit dem von Hans Aßmann abgeglichen. Doch auch diese Untersuchung liefert keinen Erfolg, womit Hans Aßmann aus dem Kreis der Verdächtigen ein für allemal ausgeschlossen wird. Der erste Arzt, der ihn damals behandelt, ist jedoch so sehr von seiner Schuld überzeugt, dass er in den Jahren nach den Morden vom Bodumsee in Zusammenarbeit mit dem Journalisten Jorma Palo drei Bücher über den Fall verfasst. Darin spekulieren die beiden, dass die Polizei damals aus Gründen der nationalen Sicherheit davor zurückgeschreckt ist, die Fährte von Hans Aßmann weiter zu verfolgen. Um diesen Ansatz nachzuvollziehen, braucht es ein wenig geschichtlichen Background. Als ich zum ersten Mal von Aßmanns Autobiografie gehört habe, dachte ich mir, ja nee, ist klar. Ein deutscher KZ-Aufseher, der sich vom Häftling zum KGB-Mitglied gemausert hat und dann zu Spionagezwecken nach Finnland emigrierte. Aber eine kurze Recherche hat mir gezeigt, dass dieses Szenario gar nicht mal so unwahrscheinlich ist. Viele deutsche Soldaten und auch SS-Offiziere wurden nach dem Krieg von den sowjetischen Truppen gefangen genommen und in einigen Fällen haben sich Kriegsgefangene dann angeboten, mit den Sowjets zu kooperieren, um ihre Lage zu verbessern oder um einfach zu überleben. Darunter auch ehemalige Nationalsozialisten, die die Seiten wechselten und fortan für die Sowjets arbeiteten. Und der sowjetische Geheimdienst, zuerst NKWD, später KGB, rekrutierte in dieser Zeit auch Ausländer, um im Kalten Krieg Spionage und andere Geheimdienstaufgaben zu übernehmen. Es gibt sogar einige dokumentierte Fälle, in denen deutsche Kriegsgefangene für sowjetische Geheimdienste angeworben wurden, um ihre Kenntnisse über militärische und politische Angelegenheiten zu nutzen. Finnland war im Kalten Krieg von großem strategischen Interesse für die Sowjetunion. Nach dem Winterkrieg zwischen den Jahren 1939 und 1940 und dem Fortsetzungskrieg 1941 bis 1944 waren die Beziehungen zwischen der Sowjetunion und Finnland sehr angespannt. Und die Sowjets hatten ein großes Interesse daran, Finnland auszuspionieren, um politischen und militärischen Entwicklungen zuvorzukommen. Es ist also erstmal durchaus denkbar, dass ein ehemaliger deutscher KZ-Aufseher vom KGB angeworben und als Spion in Finnland eingesetzt wird. Hans Aßmann könnte bezüglich seiner Biografie also durchaus die Wahrheit gesagt haben. Nur scheint es sehr unwahrscheinlich, dass die finnische Polizei gerade in einem Fall von Spionageverdacht davor zurückschrecken würde, den Verdächtigen auch festzunehmen. Bei genauerem Hinsehen spricht Hans Aßmanns Biografie also viel mehr für seine Unschuld als für seine Schuld, weil die Polizei sicherlich keine Chance hätte verstreichen lassen, einen potenziellen Spion festzunehmen. Viele Jahre später, im Jahr 1997, gibt Hans Aßmann Palo dann sogar ein persönliches Interview, in welchem der Journalist ihn ganz direkt fragt, ob er verantwortlich für die Morde sei, woraufhin Aßmann entgegnet, er wolle nicht über Details sprechen. Jorma Palo deutet dies als Geständnis. 1998, nur ein Jahr nach dem Interview, stirbt Hans Aßmann dann im Alter von 74 Jahren und nimmt damit die wahrhaftige Antwort auf die Frage nach seiner Schuld mit in sein Grab. Und damit schließen auch wir unsere Akte über Hans Aßmann.
In den ersten zwei Monaten nach dem Dreifachmord wurden insgesamt 9 Männer verhaftet, weil sich der Verdacht gegen sie erhärtet hatte, der Täter zu sein. Sie alle werden intensiven Befragungen unterzogen, doch liefert jeder einzelne von ihnen ein wasserdichtes Alibi. Mittlerweile ist es Mitte August und mit jedem Blatt, das sich an den Bäumen gold verfärbt, werden die Berichte über die grausame Tat in den Zeitungen weniger. Und im Herbst schreibt niemand mehr über die 3 Teenager, die am Abend eines ausgelassenen Campingausflugs ihrer Leben beraubt wurden. Der erste Schnee fällt und der Bodumsee zieht sich unter einer dicken Eisschicht zurück. Der Fall wird kalt. Jahre und Dekaden vergehen ohne nennenswerte Hinweise oder Spuren. Erst im Jahr 2003 wird die staubige Akte zu den Morden vom Bodumsee erstmals wieder aus den Registern gezogen. Der Fall bekommt einen neuen leitenden Ermittler. In der Hoffnung, mittels moderner Technologien neue Hinweise zu finden, die damals aufgrund mangelnden technologischen Fortschritts unentdeckt blieben, leitet er eine neue Untersuchung aller gesicherten Beweise ein. Und tatsächlich führt ein DNA-Test zu einer weiteren ungeahnten Wendung in diesem Fall. Die Polizei veröffentlicht nach Abschluss der Untersuchungen eine Stellungnahme, in der bekannt gegeben wird, dass 44 Jahre nach der Tat ein Verdächtiger festgenommen werden konnte. Ein pensionierter Busfahrer in den 60ern namens Nils Gustafsson. Grundlage des Verdachts sind Blutspritzer, die im Rahmen der wiederholten DNA-Analyse auf der Außenseite der Schuhe, die unter einem Stein gefunden wurden und Nils Gustafsson zuzuordnen sind, nachgewiesen werden konnten, nicht aber auf deren Innenseite. Die Ermittler schlussfolgern aus diesem Befund, dass Nils die Schuhe während der Tat getragen haben muss. Im März 2004 wird er von der Polizei etwa ein Dutzend Mal verhört, bevor er am 29. März festgenommen wird. Das Szenario, welches das neue Ermittlerteam anhand des neuen Befunds rekonstruiert, lautet wie folgt. Nils Gustafsson soll am Abend des 4. Juni 1960 sehr betrunken gewesen sein. Da man in seinem Rucksack Kondome sicherstellen konnte, geht die Polizei davon aus, dass er plante, diese auch zu benutzen, bis seine Freundin Irmeli ihn abwies. Gustafsson habe auf diese Ablehnung mit Wut reagiert, wodurch Seppo dazu gezwungen worden sein soll, die beiden Mädchen vor dem aggressiven Verhalten seines besten Freundes zu beschützen. Es kam zum Streit und die Situation eskalierte, mit dem Resultat, dass Nils von seinen Freunden vom Zeltplatz verbannt wurde. Die explosive Mischung aus Alkohol und Adrenalin in seinem Blut soll ihn dazu verleitet haben, seinen Freunden aufzulauern, bis sie eingeschlafen waren. Indem er zunächst die Abspannseile des Zeltes durchtrennte, habe er einen Überraschungsmoment geschaffen, das es ihm ermöglichte, Seppo Beusmann als erstes zu überwältigen. Mit einem Stein soll er auf seinen Kopf, von dem er ja wusste, in welcher Position der sich im Zelt befand, eingeschlagen haben. Doch habe sich Seppo heftig zur Wehr gesetzt, indem er Nils ins Gesicht trat und dadurch seinen Kiefer brach. Danach soll Nils Gustafsson zum Messer gegriffen und auf Seppo eingestochen haben. Durch den Kampf zwischen den beiden seien die Mädchen aufgeschreckt und versuchten zu fliehen, doch habe Nils auch sie mit dem Stein überwältigt. Die Wut über die Ablehnung sei es gewesen, die Irmeli zum Zentrum seines Angriffs machte. Während seines Messerangriffs soll er sich dann aufgrund der heftigen Gegenwehr der 15-Jährigen auch die Schnittverletzungen an seinem Arm und der Wange zugezogen haben. Nachdem alle drei Freunde tot waren, verwüstete er den Zeltplatz und manipulierte den Tatort sowie die Leichen der Mädchen, sodass bei den ermittelnden Behörden der Verdacht eines Sexualdelikts aufkommen könnte, um sie in die Irre zu führen und von seiner eigenen Schuld abzulenken. Anschließend habe Nils sämtliche Gegenstände eingesammelt, die in irgendeiner Weise von Relevanz für die Polizei hätten sein können. Geldbörsen, die Personalausweise, die Schlüssel für die Motorräder, Seppos Lederjacke und Schuhe. Einen Teil von ihnen vergrub er im Wald, den anderen versenkte er im See. Seppos Schuhe entsorgte er in einem Straßengraben, während er seine eigenen feinsäuberlich unter einem Stein platzierte. Laut dieser Theorie habe es sich bei dem Mann, den die Jugendlichen in den frühen Morgenstunden des 5. Juni vom Zeltplatz hatten weglaufen sehen, um niemand anderen als Nils Gustafsson gehandelt. Nachdem Nils Gustafsson die Habseligkeiten seiner Freunde entsorgt und den Tatort zu seiner Zufriedenheit manipuliert hatte, sei er zum verwüsteten Lager zurückgekehrt, wo er sich auf der in Fetzen liegenden Zeltplane in Position für ein perfektes Schauspiel brachte und 5 Stunden später von der Polizei gefunden wurde.
Im August 2005 muss sich Nils Gustafsson vor Gericht für den Mord an seinen 3 Freunden verantworten. Und es kursiert das Gerücht, dass er, während er in Untersuchungshaft auf den Prozess wartete, sogar ein Geständnis abgelegt habe. Ein Polizist will beobachtet haben, wie sich Nils frustriert auf sein Bett warf und in dem Glauben, unbeobachtet zu sein, gedankenverloren zu sich selbst sagte: Was geschehen ist, ist geschehen. Dafür werde ich 15 Jahre kriegen. Von diesem angeblichen Geständnis gibt es jedoch keine Aufzeichnungen und Nils Gustafsson streitet ab, diese Aussage je getätigt zu haben. Und selbst wenn, würde sie sich nicht auf die Tat, sondern lediglich auf die absurde Situation, in der er sich jetzt über 40 Jahre nach dem Tod seiner Freunde wiederfindet, beziehen. An dieser Stelle hatten wir auf der Tour eine kleine Show-Einlage vorbereitet, denn wir hatten
bisschen
uns...
Bisschen Comedy.
Genau, wir hatten uns Richterroben auf Wish bestellt, genau. Und uns da kurz in Schale geworfen. Weshalb wir uns jetzt hier auch, während wir euch die Argumentation im Prozessverlauf vorstellen, das wollen wir natürlich so stilecht wie möglich machen, weshalb Pia und ich uns hier jetzt so ein bisschen die Bälle zuwerfen werden. Stellt euch uns einfach in Richterroben vor an dieser Stelle.
Genau. Und ihr lebt jetzt Denise in der Position der Verteidigung und mich, Pia, in der Rolle der Strafverfolgung. Denn es ist so, dass die Strafverteidigung, also Denise' Seite der Geschichte, die Befunde der erneuten DNA-Untersuchung etwas anders interpretiert als die Mordkommission, also die Seite der Strafverfolgung, also meine Seite. Wir werten nämlich die Abwesenheit von Blutspritzern im Inneren von Nils Schuhen als Beweis dafür, dass er sie während der Tat getragen haben muss.
Die Verteidigung hingegen, also meine Seite, stützt sich auf die Ergebnisse einer Blutspurenmusteranalyse, die zeigt, dass das Muster der Blutspritze auf den Schuhen mit dem vom Zelteingang übereinstimmt, was bedeutet, dass die Schuhe zum Tatzeitpunkt direkt am Zelteingang gestanden haben müssen. Zudem sei es durchaus denkbar, dass das Innere der Schuhe anstelle von einem paar Füße, das sie trug, genauso gut auch durch Kleidung, Gegenstände oder die Zeltplane vor einer Beschmutzung hätte geschützt werden können. Außerdem ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Nils es geschafft hatte, trotz der Schwere seiner Verletzungen 500 Meter barfuß oder in Socken zurück zum Zelt zu laufen, nachdem er die Schuhe unter einem Fels versteckt hatte. Und das ohne seine Fußsohlen oder seine Socken zu beschmutzen.
Zu den Verletzungen kommen wir noch, Frau Kollegin.
Zu Demonstrationszwecken wird zudem auch das beschädigte Zelt in der Mitte des Gerichtssaals aufgespannt. Und die durch das alte Blut und den Schmutz braun-gelblich verfärbte Plane weist große Risse auf, eben verursacht durch diese Messerangriffe. Es wird gleich noch relevant. Und auch dieses Bild findet ihr im Instagram-Beitrag.
Die Strafverfolgung wirft Nils vor, wenn wir jetzt schon beim Zelt sind, das Zelt nach begangener Tat mutwillig zerstört zu haben, um den Tatort zu inszenieren und die Polizei auf eine falsche Fährte zu locken. Diese Stelle wage ich besonders gern, weil da darf ich vorweggreifen und sagen, dass die Befunde der Blutspurenmusteranalyse eine andere Geschichte erzählen. Peinlich.
So ist es. Denn gemäß dieser Befunde müssen die Schnitte vor den Angriffen gemacht worden sein. Zudem lässt sich sicher nachweisen, dass Seppo 7 seiner Stichwunden durch die Plane hindurch zugefügt wurden.
Die Strafverfolgung kontert aber, dass am Zelt lediglich die Blutspuren von den 4 Jugendlichen sichergestellt wurden. Das beweist, dass auch nur diese 4 Menschen an der Tat beteiligt gewesen sein konnten.
Aber es wurden während der forensischen Untersuchungen lediglich 20 Proben von insgesamt 11 Orten genommen, die in Verbindung mit der Tat stehen, was ohne die Polizeiarbeit jetzt hier völlig vor den Bus werfen zu wollen, aber nicht gerade eine Repräsentation der Gegebenheiten abbildet und erst recht keine Rückschlüsse darüber zulässt, wie viele Personen letzten Endes an dem Verbrechen beteiligt waren. Es ist also durchaus denkbar, dass sich irgendwo am Tatort die DNA einer 5. Person befunden hat. Nur hatte man diese, sagen wir es wie es ist, aufgrund schlampiger Arbeit schlicht und ergreifend nicht gefunden.
Wow.
Hinzu kommt, dass einige der über 45 Jahre alten Proben überhaupt keine DNA mehr aufweisen, da die Spuren durch den Zahn der Zeit ganz einfach vernichtet wurden. Was die Spuren jedoch belegen, ist, dass genau an der Stelle, von der Nils vorgab, dort geschlafen zu haben, auch eine große Menge seines Blutes sichergestellt werden konnte. Hätte er sich seine Verletzungen während eines Kampfes mit Seppo zugezogen, wäre das ganz sicher nicht der Fall.
Also, unser neurologischer Gutachter behauptet, dass Nils nicht mehr als eine milde Gehirnerschütterung von seiner Kopfverletzung davongetragen hat. Was eine retrograde Amnesie in seinem Fall sehr, sehr unwahrscheinlich macht, Frau Kollegin. Nach Einschätzung des Neurologen sollte Nils also sehr wohl imstande dazu gewesen sein, den Tatort zu inszenieren und vor allem die Ereignisse zu erinnern.
Das kann die Verteidigung natürlich nicht auf sich sitzen lassen, weshalb auch wir einen neurologischen Gutachter bestellt haben und dieser hält gegen diese Behauptung. Nils Gustafsens Verletzungen seien zwar nicht lebensbedrohlich, aber dennoch sehr schwer gewesen. Das beweisen zum Beispiel die Schwierigkeiten mit dem Gleichgewichtssinn, mit denen Nils, nachdem er aus dem Koma erwacht war, zu kämpfen hatte. Und mehrere Tage lang sei ihm das Laufen sehr schwer gefallen, was eben dafür spricht, dass sein Schädeltrauma stark genug war, um potenzielle Hirnschäden, darunter auch einen Gedächtnisverlust, nach sich zu ziehen.
Amen.
Rasiert.
Oh, Gott sei Dank ist es vorbei. Das war schon auf der Tour immer so unangenehm, diese undankbare Position der Strafverfolgung einnehmen zu müssen.
Aber das ist auch immer das, was ich mir beim Anwaltsjob
unangenehm vorstellst, oder?
Ja, wirkt. Also du musst ja teilweise wirklich so, also auch wenn du glaubst, es ist überhaupt nicht so, aber du hast halt jemanden, den du verteidigen musst und da musst du halt das sagen, was in dessen Sinne ist, ob du das jetzt fühlst oder nicht.
Ja, voll.
Und das stelle ich mir immer sehr konfliktbehaftet vor. 3 Monate lang wird der Fall vor dem Gericht von Helsinki verhandelt, bis sich im Oktober 2005 6 Geschworene für mehrere Tage zurückziehen, um über Nils Gustafssons Schicksal zu entscheiden. Eine Zeit der Ungewissheit, die sich für den Anfang 60-Jährigen anfühlt wie eine halbe Ewigkeit. Am Ende ist es ein fehlendes Motiv, die Tatsache, dass wieder andere Zeugen einen anderen Mann am Tatort gesehen haben wollen, die Blutspuren, die beweisen, dass sich Nils während des Angriffs im Zelt befunden hat, und die Schwere seiner Verletzungen, die es ihm unmöglich gemacht haben sollen, nach der Tat Beweise zu vernichten und einen Tatort zu inszenieren, die zu einem Freispruch führen.
Mit dem 14. Oktober 2005 ist Nils Gustafsson wieder ein freier Mann, doch hatten ihm die vergangenen Monate schwer zugesetzt. Mit seiner Verhaftung war der Fall auch wieder in den Medien allgegenwärtig, was ihn und seine Familie zu einer Zielscheibe für öffentliche Anschuldigungen und voreilige Schlüsse gemacht hatte.
Mit der Urteilsverkündung nimmt die Hetzjagd für Nils ein Ende. Doch mit dem Fall nun wieder in aller Munde werden abertausende Theorien gesponnen, wer den Dreifachmord vom Bodumsee begangen haben könnte. Man sehnt sich nach Antworten, nach einem Schuldigen, der für seine Taten gerade steht. Viele misstrauische Blicke wandern an dieser Stelle zurück zu Karl Gilström, dem Chaosmann, wie er derweilen genannt wird, der am Bodumsee immer wieder für Aufruhr sorgt. Sein Temperament und seine Vorgeschichte machen ihn für viele verdächtig, doch passt sein Äußeres einfach nicht zu dem Phantombild, das anhand von Nils Gustafssons Beschreibung erstellt wurde. Fraglich bleibt zudem, wie aussagekräftig diese Beschreibung überhaupt ist, da mittlerweile bekannt ist, dass Hypnose kein valides Mittel ist, um verdrängte Erinnerungen wieder ins Bewusstsein zu rufen.
False Memory, zu Deutsch falsche Erinnerungen, ist heutzutage ein weit erforschtes Phänomen. So wissen wir, dass Menschen unter Hypnose extrem suggestibel sind und Beispiele, in denen es infolge einer Trauma-Erinnerungstherapie zu falschen Beschuldigungen gekommen ist, gibt es viele. So viele, dass sich 2012 in Deutschland ein gemeinnütziger, anerkannter Verein gegründet hat, die False Memory Deutschland e.V., die es sich zur Aufgabe gemacht hat, in der Öffentlichkeit über falsche Erinnerungen, insbesondere an sexualisierte Gewalt und ihre furchtbaren Folgen aufzuklären und jenen, die von falschen Erinnerungen oder falschen Anschuldigungen betroffen sind, eine Anlaufstelle zu bieten. Das sollte klar sein, aber ich sage es trotzdem lieber nochmal. Dabei geht es natürlich nicht darum, Straftäter oder Straftäterinnen zu schützen. Und auch die Existenz ritueller Gewalt soll nicht angezweifelt werden. Denn allein der Fall Anneliese Michel zeigt, dass Gewalt und Folter im Kontext religiöser Ideologien sehr wohl ein Problem sind. Es geht hier also nicht darum, jemandem seine Erinnerung abzusprechen, sondern Menschen zu helfen, die das Gefühl haben, ihn oder einem Angehörigen seien falsche Erinnerungen indoktriniert worden. Denn großer Leidensdruck besteht hier, so viel ist klar, auf beiden Seiten. Ein Beispiel dafür, wie das Leid, verursacht durch falsche Erinnerungen, aussehen kann, liefert der Erfahrungsbericht einer Betroffenen, systematisch zerlegt durch Traumatherapie, der im Juni 2024 auf der Website der False Memory e.V. veröffentlicht wurde. In dem Text beschreibt die betroffene Person ihre Erfahrung mit einer Therapie, die sie 2017 wegen familiärer Probleme begann und in deren Verlauf die Therapeutin sie im Rahmen diverser Traumreisen und Reiki-Behandlungen fälschlicherweise davon überzeugte, ein Opfer ritueller Gewalt zu sein und unter einer dissoziativen Identitätsstörung zu leiden, was seitens der Patientin natürlich zu einer immensen Verschlechterung der psychischen Verfassung führte. Nicht zuletzt, weil ihre Therapeutin ihr riet, sich von ihrem sozialen Umfeld und ihren Ärzten zu isolieren, da diese angeblich Teil des Täterkults seien. 2023 nahm die Therapie dann zum Glück ein abruptes Ende, als die Beratungsstelle infolge einiger kritischer Medienberichte geschlossen wurde, woraufhin die Patientin mit nicht mehr als der Erkenntnis, dass ihre Therapie auf einer ideologischen Grundlage beruhte, aus der Behandlung entlassen wurde und sich, wie man sich gut vorstellen kann, erstmal mit einem riesigen Scherbenhaufen konfrontiert gesehen hat. Wir sehen also, falsche Erinnerungen können großen Schaden anrichten. Aber wie kommt es überhaupt dazu? Tatsächlich haben wir alle falsche Erinnerungen, auch wenn wir uns dessen überhaupt nicht bewusst sind. Und diese entstehen aufgrund der Speichermechanismen unseres Gehirns. Erlebte Inhalte, die uns von unseren Sinnesorganen vermittelt werden, werden genauso gespeichert wie ausgedachte, rein fiktive Szenarien oder Inhalte, die über andere an uns herangetragen werden. Alle Inhalte, die uns auf welchem Weg auch immer erreichen, werden mit subjektiven Interpretationen und weiteren Informationen verknüpft und das nicht nur einmal, sondern mit jedem weiteren Mal, an dem wir sie erinnern. Das heißt, die Richtigkeit unserer Erinnerungen ist vor allem dann gefährdet, wenn wir versuchen, sie zu erinnern. Mit jedem Erinnern können neue Informationen hinzugefügt werden und vorhandene können verloren gehen. Wenn wir jetzt also eine Erinnerung besonders häufig abrufen und darüber nachdenken, kann sie bis zur Unerkenntlichkeit verändert werden. Zum Beispiel, indem Informationen wie »Das habe ich gehört« oder »Das habe ich mir vorgestellt« verloren gehen, was zur Folge hat, dass dieser Gedächtnisinhalt fortan fälschlicherweise als etwas Selbsterlebtes betrachtet wird. Ich persönlich habe zum Beispiel lebhafte Erinnerungen an einen Familienurlaub aus meiner Kindheit, bei dem ich, wie ich zu einem viel späteren Zeitpunkt von meiner Mutter erfahren habe, überhaupt nicht dabei war. Das heißt, ich erinnere mich eigentlich nur an die Erzählungen über diesen Urlaub oder an Fotos, die ich mal gesehen habe. Die Information, dass ich diesen Urlaub aber nie wirklich selbst erlebt habe, sondern mir nur von ihm erzählt wurde, ist über die Jahre aber scheinbar verloren gegangen. Und die entstandene Lücke hat mein Gehirn dann dadurch ersetzt, dass ich wohl dabei gewesen sein muss. Die Wissenschaft geht sogar so weit, dass sie sich die Frage stellt, ob es überhaupt Erinnerungen gibt, die nicht in gewissem Maße verfälscht sind, weil eben allein der Zyklus des Erinnerns und Neuabspeicherns zwangsläufig für Veränderungen sorgt. Verfälschte Erinnerungen sind in diesem Kontext also erstmal was ganz Natürliches. Problematisch wird es aber, wenn es um Erinnerungen geht, von denen große Entscheidungen abhängen. Zum Beispiel, ob sich eine Person eines Verbrechens schuldig gemacht hat oder nicht. Wie kann man jetzt also Erinnerungen, denen überhaupt keine erlebten Ereignisse zugrunde liegen, von echten Erinnerungen unterscheiden? Die kurze und etwas ernüchternde Antwort lautet: gar nicht. Außer es können eben handfeste Beweise dafür gefunden werden, die das vermeintlich erinnerte Szenario unmöglich machen. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel in 10 Jahren lebhaft daran zurückerinnere, wie Pia und ich am Abend des 9.11.2024 zusammen Eisangeln waren, dann gäbe es diverse Beweise und vor allem über 450 Zeugen, die belegen könnten, dass dem definitiv nicht so war, denn an jenem Abend hatten wir unseren Tourauftakt in Köln. Aber es gibt Kriterien, die einen Verdacht auf falsche Erinnerungen begründen können. Wenn bei der Entstehung der Erinnerung, die meist als Wiederentdeckung bezeichnet wird, Psychotherapien, Hypnosen, Drogen, suggestive Einflüsse, Gruppendruck oder bestimmte Selbsthilfeliteratur eine wichtige Rolle gespielt haben, dann darf man schon mal hellhörig werden, genauso wie wenn die Erinnerungen erst durch aktive Bemühungen in vorgegebener Richtung entstanden sind. Hypnose, so wie sie im Fall von Nils Gustafsson zum Einsatz kam, ist ein Zustand tiefer Entspannung, bei dem die Gehirnaktivität deutlich verändert ist. Bestimmte Bereiche des Gehirns sind während der Hypnose weniger aktiv, was den hypnotischen Zustand mit einer schlafähnlichen Trance vergleichbar macht. Dieser Zustand wird durch die sogenannte Induktion erreicht, bei der der Hypnotiseur den Hypnotisierten mit einfachen Aufgaben beschäftigt, die zwar seine Konzentration fordern, nicht aber seinen kritischen Verstand. Und sobald die Hypnose einsetzt, ist dieser dann auch weitgehend ausgeschaltet. Der Hypnotiseur kann während der Hypnose also direkten Einfluss auf das Bewusstsein des Hypnotisierten nehmen und ihm zum Beispiel Anweisungen geben, die dieser ohne Widerstand ausführt, auch wenn sie ihm nach der Hypnose unlogisch erscheinen. Hypnotisierte führen also aus, hinterfragen aber nicht länger. Das bedeutet aber nicht, dass wir unter Hypnose absolut ferngesteuert sind. Die Wissenschaft hat mittlerweile gezeigt, dass Hypnose ungeeignet ist, um Erinnerungen zuverlässig wiederherzustellen. Hypnotisch gewonnene Erinnerungen sind oft sogar noch ungenauer als solche, die außerhalb einer Hypnose einfach aus einem Gespräch heraus entstanden sind, was die Bedeutung der Hypnose als Mittel der Traumaerinnerungstherapie zu Recht in Frage stellt, denn in vielen Fällen ist es vielmehr die Suggestion selbst, die eine Wirkung erzählt und nicht die Hypnose. Wie leicht ein Mensch zu hypnotisieren ist, hängt übrigens immer davon ab, wie empfänglich die Person für Suggestion ist. Aber weiter zu den Kriterien, die auf falsche Erinnerungen hindeuten können. Schwierig wird es auch immer, wenn der Geist zum Zeitpunkt des Ereignisses, das erinnert werden soll, überhaupt nicht in einem Zustand war, in dem er sich an etwas hätte erinnern können. Das kann beispielsweise eine kindliche Erinnerungslücke sein, aber auch eine tiefe Bewusstlosigkeit. Manche Therapeuten reden bei solchen Fällen von Körpererinnerungen, bei denen die Inhalte nicht im Gehirn, sondern im ganzen Körper gespeichert werden. Dieser Ansatz ist wissenschaftlich aber überhaupt nicht haltbar. Auch Flashbacks sind übrigens kein Beweis dafür, dass deren traumatischer Inhalt auf real erlebten Ereignissen beruht. Das kann so sein, muss aber nicht. So berichteten zum Beispiel auch Vietnam-Veteranen, die niemals an der Front waren, von Flashbacks, deren Inhalt Kampfsituationen waren, weshalb die Forschung davon ausgeht, dass Flashbacks oft ein Gemisch aus realen, geglaubten und befürchteten Ereignissen sind und dass sie viel mehr über die Befürchtungen als über das wirkliche Geschehen aussagen. Ein weiteres Kriterium, das den Verdacht einer falschen Erinnerung begründet, ist schlicht und ergreifend die Wahrscheinlichkeit, mit der sich das erinnerte Ereignis auch tatsächlich zugetragen haben kann. An der Stelle sollte vielleicht auch noch erwähnt werden, dass Nils Gustafsson bei seiner zweiten Hypnosesitzung gesagt haben soll, das Letzte, an das er sich erinnern könne, bevor das Bewusstsein verlor, sei ein paar rot leuchtende Augen gewesen. Und der Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich dabei definitiv um eine falsche Erinnerung. Und wo eine ist, da können durchaus auch noch mehr sein. Wir haben hier also drei Kriterien für falsche Erinnerungen, die auf unseren Fall sehr gut zutreffen. Nils Gustafsson gelang es erst nach mehreren Hypnosesitzungen in vorgegebene Richtung und durch ganz gezieltes Nachfragen des Hypnosetherapeuten, sich an die Ereignisse des 5. Juni 1960 zu erinnern. Und auf dessen Grundlage konnte das Phantombild letzten Endes überhaupt erst erstellt werden. Es gibt in der experimentellen Psychologie eine klassische Untersuchung zu falschen Erinnerungen, nämlich den sogenannten DRM-Test. Und all die jene, die diese Folge gerade hören, sind jetzt und gut aufmerksam zugehört haben am Anfang, sind jetzt schon Teil dieses Tests und können den, wenn sie wollen, jetzt mit uns durchführen. Geht ganz schnell.
Wir haben euch am Anfang drei Worte genannt und ich würde euch jetzt bitten, die drei Worte einmal zu erinnern. Und wir werden gleich nochmal aufklären, welche drei Worte das waren natürlich.
Genau.
Aber erinnert euch jetzt einfach mal und holt diese drei Worte vom Anfang der Folge wieder in euer Bewusstsein
zurück. Ihr könnt sie auch aufschreiben.
Jetzt dürft ihr sie aufschreiben, genau.
Und dann fotografieren mit eurem Handy und dann in eure Story posten.
Das wäre super geil.
Das wäre sehr cool. Ja, okay. Dann haben wir trotzdem Interaktion mit euch.
Habt ihr geschrieben? Habt ihr geschrieben?
Oder Sichi erinnert? Haben die geschrieben.
Ja, sehr gut.
Und erinnert.
Also, die drei Worte waren Nickerchen, Schlummern, Traum. Und der Hintergrund dieser ganzen Geschichte ist, also jetzt erstmal die Rückfrage. Ganz ehrlich, Hand aufs Herz, Leute, wer von euch hat einen Schlaf dazu gedichtet? Das Wort Schlaf oder ein anderes Wort aus dieser Wortgruppe sozusagen. Denn der Hintergrund ist folgender. Untersuchungen mittels DRM-Test haben gezeigt, dass Probanden, denen eben diese drei Worte präsentiert wurden und die später diese Worte wiedergeben sollten, häufig das Wort Schlaf erinnerten, obwohl das Wort gar nicht auf der Liste stand. Das wäre also eine falsche Erinnerung, die natürlich durch diesen Versuchsaufbau provoziert wurde, einfach deshalb, weil Schlaf mit in die gleiche Wortgruppe gehört wie Nickerchen, Schlummern und Traum.
Weil unser Gedächtnis einfach sehr viel über Assoziation funktioniert.
So.
Die falschen Erinnerungen aus diesem Experiment lassen sich aber natürlich nicht wirklich mit falschen Erinnerungen über das eigene Leben vergleichen. Ein anderes, etwas umfangreicheres Experiment zeigt aber, dass sich falsche autobiografische Erinnerungen genauso gut künstlich erzeugen lassen. Und dieses Experiment lief unter dem Namen Lost in the Mall. Bei dem Experiment wirkten als Versuchspersonen 24 freiwillige Studenten mit deren Einverständnis man sich im Vorfeld mit den Familien der Teilnehmer in Verbindung gesetzt und von diesen jeweils drei tatsächliche Vorkommnisse aus der Kindheit der Versuchspersonen erfahren hatte. den Versuchspersonen, ist dann lediglich mitgeteilt worden, dass sie in dem Versuch ihre Erinnerungen zu verschiedenen Kindheitserlebnissen wiedergeben sollen. Und dazu erhielten sie Fragebögen, die eine Kurzbeschreibung der drei von den Familien mitgeteilten Ereignissen enthielten und zu denen die Probanden dann ihre Erinnerungen wiedergeben sollten. Was sie jedoch nicht wussten, ist, dass den Erinnerungen ein viertes, frei erfundenes Ereignis hinzugedichtet wurde, bei dem sich die Probanden daran erinnern sollten, wie sie als Kinder ihren Eltern in einem Einkaufszentrum verloren gegangen waren. Und tatsächlich gaben 6 der 24 Personen an, sich an das frei erfundene Ereignis zu erinnern, und einige teilten dazu sogar noch erstaunlich detaillierte Einzelheiten. Im Anschluss an diesen Teil des Versuchs informierte man die Probanden dann darüber, dass eines der Ereignisse niemals stattgefunden hat, woraufhin man sie dazu aufforderte, das erfundene Ereignis zu benennen. Und sage und schreibe, 5 der 6 Personen benannten ein ganz anderes Ereignis, das in ihrer Vergangenheit tatsächlich stattgefunden hatte, als das Erfundene. An dieser Stelle erinnern wir uns an den Urlaub, den ich nie gemacht habe. Das hätte mir durchaus also auch passieren können. Es bleibt also zweifelhaft, ob das Phantombild einen Mann abbildet, den Nils Gustafsson in der Tatnacht tatsächlich gesehen hat, oder ob dieses Gesicht nur das Resultat einer falschen, durch Suggestion und gezieltes Nachfragen erzeugten Erinnerung ist. Und wenn auf den bedeutsamsten Hinweis jetzt also kein Verlass mehr ist, dann führt uns das zurück zum letzten übrig gebliebenen Verdächtigen.
Denn vielleicht hatte Karl Gilström ja doch ein stummes Geständnis abgelegt, nur hatte es zum damaligen Zeitpunkt niemand mitbekommen. In den späten 1960er Jahren wurde bei Karl Gilströms Frau Brustkrebs diagnostiziert. In dem Glauben, ihre letzte Stunde sei gekommen, legte sie im Krankenbett gegenüber einem Freund plötzlich ein unglaubliches Geständnis ab. Bei ihrem Ehemann Karl handle es sich um den Mörder vom Bodumsee. Bei ihrer Befragung hatte sie ihrem Mann ein Alibi verschafft und ausgesagt, er habe sich zum Tatzeitpunkt bei ihr im Haus aufgehalten und geschlafen. Doch habe sie das nur aus der Angst heraus getan, ihr Mann würde ihr oder den Kindern ansonsten etwas antun. Entgegen ihrer stillen Hoffnung, ihr Freund würde dicht halten, wandte der sich jedoch mit seinem neu gewonnenen Wissen an die Polizei, die Gilströms Ehefrau daraufhin ein weiteres Mal befragte. Doch machte sie nun von ihrem Recht als Ehefrau zu schweigen Gebrauch und legte keine offizielle Aussage ab. Es gibt also nach wie vor keinen handfesten Beweis dafür, dass es sich bei Karl Gilström tatsächlich um den Mörder vom Bodumsee handelt. Der Polizei sind die Hände gebunden und 1969 wird die Akte des hitzköpfigen Kioskbesitzers ein für allemal geschlossen.
Kurze Zeit später sitzt Karl Gilström gemeinsam mit seinem Nachbarn Börje auf dessen Veranda. Die beiden trinken Bier und die Stimmung ist ausgelassen, bis Karl plötzlich etwas vor sich hinredet, das sein Freund in keinen sinnvollen Zusammenhang bringen kann. Erst scheint Karl wütend, dann nahezu verzweifelt. Börje kann sich keinen Reim auf das plötzliche Gefühlschaos seines Freundes machen. Also fragt er nach und die Antwort, die er bekommt, schockiert ihn zutiefst. Karl sagt: Erkennst du es denn nicht? Ich bin der Mörder vom Bodumsee. Was soll ich nur tun? Nach einer langen Sekunde des Schweigens entgegnet Börje: Wenn du wirklich der Mörder vom Bodumsee bist, dann solltest du dich auf der Stelle in diesem See ertränken. Denn andernfalls werden sie dich für den Rest deines Lebens in eine Zelle sperren. Die Zusammenkunft der Freunde findet nach diesem Gespräch ein abruptes Ende. Doch kehrt Karl Gilström nicht nach Hause zurück. Gegen 18 Uhr bemerkt auch sein 15-jähriger Sohn, dass sein Vater nirgends aufzufinden ist. Also macht er sich auf die Suche und geht runter zum See, wo er auf Leute trifft, die ihm sagen, dass sie seinen Vater beim Schwimmen gesehen hatten. Das tat er oft. Ganz in der Nähe von dem Ort, an dem sich die Bodom-Morde zugetragen hatten. Heute kann der Sohn seinen Vater im Wasser nirgends entdecken. Verwundert macht er kehrt und wartet geduldig zu Hause auf die Rückkehr seines Vaters. Karl Gilström kehrt an jenem Abend nicht von seinem Badeausflug zurück. Die Polizei wird verständigt und beginnt die Suche nach dem 60-jährigen Kioskbesitzer noch am selben Abend, doch ist sie nicht von langer Dauer. Denn dort hinten, in der Ferne, treibt ein regungsloser Körper auf dem See. Er schwimmt auf dem Bauch und vom Ufer aus ist es unmöglich, sein Gesicht zu erkennen. Doch so bizarr es auch klingt, er wirkt fast ein kleines bisschen erlöst. Bei dem Toten aus dem Wasser handelt es sich um Karl Gilström, der sich nach dem Gespräch mit seinem Nachbarn, wie ihm geraten, im Bodumsee suizidierte. In dem Fall der Morde vom Bodumsee ist es also nie zu einem Urteil gekommen. Offiziell gibt es keinen Schuldigen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was du glaubst, Pia, wer hinter den Morden steckt.
Ich frage dich jetzt einfach, als würde ich deine Antwort nicht schon kennen, weil ich habe sie ja schon einige Male gehört auf dieser Tour. Aber was ist dein Senf?
Mein Senf, erstmal bevor ich zu meinem Senf komme, ne, können wir da ganz kurz relativ an den Anfang zurückgehen, weil ich kann es auch in der Folge nicht unkommentiert stehen lassen. Ne? Ganz am Anfang, als die Verdächtigen aufgegriffen wurden, nach dem Fund am Bodensee, nach dem Leichenfund. Ja.
Wo wir einmal die Auflistung von ganz, ein paar Verdächtigen
ganz genau.
Die auch wieder
Wer so hier der Soldat und Pipapo, ne? Da war ein Typ dabei, der Blut an seinem Messer hatte, das nicht zu den Opfern gepasst hat. Und deswegen, ja, tschüss, kein Problem. Irgendwie, da hätte ich mir so ein bisschen mehr Infos gewünscht von Polizeiseite aus oder
so. Also von
generell.
Wem ist es denn dann, ne?
Ja, genau. Also ich meine, ja, kein Thema, dass du dann hier mit einem blutigen Messer durch die Gegend rennst. You do you. Kein Problem. So.
Also ich hatte ja die Theorie, dass er vielleicht irgendwie einfach unhygienischer Metzger oder Jäger ist. Oder, realistisch gesprochen, vielleicht waren die finanziellen Ressourcen der Stadt zu dieser Zeit auch einfach ausgeschöpft wegen dieser großen Ermittlungen, die lief, weshalb man dem nicht auch noch nachgehen konnte.
Ja, ja, schon klar. Ne? Es ist nur so, ich kann das nicht stehen lassen. Ich denke halt so, ja, also.
Es ist weird, auf jeden Fall.
Irgendwie?
Ja. Ich frage, also auch heute, als ob die Polizei sagt, ach ja, du hast Blut an deinem Messer. Naja, okay, tschüss, schönen Tag noch. Glaube ich nicht, oder?
Also, ich kann es mir nicht vorstellen, deswegen
wollen wir es ausprobieren?
Nein.
Mit Kunstblut?
Nein.
Nein. Okay, machen wir nicht.
Keine Zeit für sowas.
Keine Zeit für sowas, ja. Lass uns keine Ressourcen der Exekutive verschwenden.
Genau. Ja. Aber zurück zu deiner Frage. Ich weiß überhaupt nichts mehr. Immer noch nicht. Also klar habe ich auch eine Tendenz, ne? Und klar muss ich auch irgendwie gucken, dass ich jetzt wieder mal die undankbare Gegenposition ergreife. Aber es hat sich ja im Laufe unserer Tourvorbereitung und auch tatsächlich auf der Tour haben sich ja immer mal wieder Dinge ergeben, die ich so hab nach und nach einfließen lassen in die Argumentation oder in meine Gedanken. Ich würde Assmann und Nils tatsächlich ausschließen, weil Assmanns Alibi zwar auch aus seiner Familie kam, aber es waren ja mehrere Leute und sein Schwager oder Schwägerin oder so war auch dabei. Mhm. Und Nils wurde meinem Erachten nach zu Recht entgegen meiner Vortragsweise kürzlich für unschuldig befunden. Karl Gilström ist natürlich naheliegend, aber selbst für seine Verhältnisse erscheint mir das doch irgendwie random wütend, weil ich glaube, es ist halt ein Unterschied in der Nähe, in Anführungszeichen, wenn ihr wisst, was ich meine. Also ob ich jetzt, also wir müssen nicht darüber reden, dass das komplett all over the place ist, irgendwie Äpfel in Rasierklingen
zu stecken.
Genau, genau. Oder so, weiß ich nicht, diese Sache mit den Nägeln und dem Laub zu machen und Leute anzuschießen und pipapo, da müssen wir nicht drüber reden. Aber das sind alles Sachen, deren Auswirkungen man nicht unmittelbar haptisch erlebt, außer vielleicht jetzt so einen Rückstoß am Gewehr oder so. Aber wenn ich auf jemanden einsteche und eine Klinge dringt durch Fleisch und ich habe diese Klinge in der Hand, sorry für die plakative Beschreibung, aber es ist ein True Crime Podcast. Sorry, not sorry.
Und deine Argumentationsführung macht diese plakative, also das, deine Argumentation das macht dieses notwendig. Plakative Bild halt notwendig. Ne?
Ja,
sonst
genau.
Kannst du deinen Punkt nicht klar machen.
Ja, genau. Also man spürt das anders, glaube ich. Und ich glaube, das ist was Persönlicheres und ich glaube, das ist was, was, ja, ist halt ein Unterschied in der Qualität des Gefühls, was es für den Täter auch macht. Also das klingt Panne, aber so denke ich halt. Ne? Es gibt halt einfach da einen Unterschied.
Ja.
Andererseits waren die natürlich an seinem Kiosk und er wusste von denen, er ist der Dude, der den Leuten die Abspannseile durchschneidet, weil er die da nicht haben will und so. Hat diesen Suizid begangen, nachdem er das angeblich gestanden hatte und trotzdem, apropos angeblich, weil das nämlich noch ein Gedanke und der kam uns während der Vorbereitung beziehungsweise einer Freundin von uns. Dieser Börje, ne? Ist ja der Einzige, der das Gespräch bezeugen konnte. Also was ist, wenn ihm das zusammen mit Karls Suizid aus anderen Gründen, also Suizid aus anderen Gründen, gelegen kam und in Wirklichkeit Börje derjenige ist, der sich die ganze Zeit schön bedeckt gehalten hat, weil irgendwie scheint der ja auch in der Gegend gelebt zu haben. Also das ist jetzt auch nur nochmal so ein Twist vielleicht, beziehungsweise so ein kleiner Gedanke in eine ganz andere Richtung und generell halt auch in die Richtung, dass es halt auch jemand gewesen sein könnte, den wir überhaupt gar nicht auf dem Schirm haben. Dass es eine vierte, uns unbekannte Person gewesen sein könnte, die dann schon über alle Berge war. So, ja. Sind natürlich alles nur Spekulationen. Letzten Endes habe ich keinen Plan. Und habe natürlich auch so ein Äuglein auf den Gilström geworfen. Aber wie gesagt, sprechen halt auch ein paar Sachen dagegen. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich hier niemanden schuldig sprechen muss. Was denkst du denn?
Was spricht für dich eindeutig gegen Karl Gilström?
Naja, also ich finde halt, ja, du hast total recht, eindeutig gegen Karl Gilström.
Gar nichts, ne?
Spricht wenig.
Also eindeutig.
Ja, ja, hast du recht.
Das ist ja so ein bisschen der Punkt.
Ja, eindeutig nichts, nee.
Und wenn ich mir dann so ein bisschen die weniger eindeutigen Umstände angucke, eben wie du sagst, dass sie das Verhalten irgendwie random wütend wird, dass es unmittelbar wäre, jemanden zu erstechen im Vergleich zu auf jemanden schießen. Also ich finde, Karl Gilström ist einfach die Personifikation von random wütend. Und ich glaube auch, dass es möglich, also das sieht man ja auch bei vielen Serientätern, es ist durchaus möglich, sich zu steigern. Und wir stumpfen ab, nur weil wir über solche Fälle reden. Aber wenn du so Handlungen regelmäßig ausführst, glaube ich auch, dass sich da, also dass du abstumpfst mit der Zeit und dass die Hemmschwelle, Menschen anzugreifen, auf jeden Fall sinkt, wenn du es häufiger einfach machst. Und dazu muss man auch sagen, ja, du hast dieses Haptische, wenn du auf jemanden einstichst oder auf jemanden einschlägst, aber du hast trotzdem noch eine Zeltplane dazwischen und auch trotzdem diese Depersonalisation der Opfer.
Ja, schon.
Weshalb eine gewisse Distanz ja doch irgendwie da ist. Du siehst ja gar nicht so richtig, was du da tust. Und auch wenn ich jetzt nochmal so an diese Kriterien denke, um nochmal darauf so ein bisschen zurückzukommen, über seinen Intelligenzquotienten und wie er aufgewachsen ist, wissen wir nichts. Aber mir scheint es wenig schlau, einen Laden zu führen, der davon abhängig ist, dass Besucher zum See kommen und dann gleichzeitig aber keine Besucher am See haben zu wollen. Das ist einfach nicht so smart.
Das ist einigermaßen schlüssig tatsächlich, ja.
Ja, dann abgesehen von seiner Familie ist er sozial isoliert und sogar seine Familie hat Angst vor ihm, wenn man jetzt hier sich an das Geständnis von der Frau erinnert, was sie aber nie offiziell gegeben hat, weil sie eben Angst hatte vor der Reaktion ihres Mannes. Er scheint
ja, Moment, aber wir wissen nicht, ob dieser Freund Börje war.
Seine Frau.
Ja, der Freund, gegenüber dem sie das gestanden hat.
Das war nicht Börje, meine ich.
Okay.
Ja.
Ja. Okay.
Das war ja auch eine Person, die zur Polizei gegangen ist. Und dann kam die Polizei zur Frau und dann hat sie aber gesagt, nee, ich möchte das nicht.
Ja, eben.
Sagen.
Deswegen wäre ja ein nice try dann nochmal irgendwie. Naja,
Ja. Aber okay. Dann, ja, wie gesagt, also sozial isoliert, abgesehen von der Familie, mehr oder weniger gezwungenermaßen. Ansonsten hat die ganze Gegend Angst vor ihm. Er scheint auch tatsächlich oft in eine relativ primitive Gedankenwelt vertieft zu sein, wenn man sich eben Gedanken darüber macht, wie man jetzt kleine Kinder davon abhält, Äpfel von einem Baum zu klauen und dann einfach Rasierklingen in Äpfel steckt. Dann befindet sich sein Haus in der Nähe des Tatorts und er hat in der Vergangenheit schon sehr oft sehr impulsives Verhalten gezeigt. Und dann eben noch dieser Suizid am See, wo klar der Zweifel besteht, das muss nicht in Zusammenhang mit der Tat gestanden haben, aber das ist für mich so ein bisschen die Kirsche auf der Sahne, weshalb ich eben das Gefühl habe, dass die Beweislast bei Karl Gilström auf jeden Fall am schwersten wiegt. Was mich sehr verunsichert hat, am Anfang war ich mir ganz sicher, also es ist wie gesagt meine subjektive Meinung, trotzdem war ich mir für mich sicher, ich habe geglaubt, für mich eine Antwort gefunden zu haben, nämlich dass Karl Gilström es war. Im Laufe der Tour gab es aber doch hin und wieder Leute, die den Nils Gustafsson verdächtigt haben. Wir hatten halt immer eine Abstimmung am Ende und da waren nicht so viele für, aber schon einige. Und da frage ich mich, wo das herkommt, und das hat mich so ein bisschen verunsichert.
Ja.
Weshalb ich auch das nicht komplett ausschließen will. Den Hans Aßmann hingegen halte ich einfach, muss ich sagen, also, dass der Dreck am Stecken hat, da braucht man nicht drüber reden. Vielleicht hat er auch mal jemanden um die Ecke gebracht, will ich auch nicht ausschließen. Ob der jetzt in diesen Fall verwickelt ist, weiß ich nicht. Also, auf mich wirkt er einfach wie ein Laberkopf, der sich auch irgendwie so ein bisschen darüber
wichtig
profiliert.
Machen wollte.
Genau, und sich profilieren will, indem er sagt, ja, ich war das, ich bin ein ganz krasser Typ und dies und das. Also das wirkt auf mich ein bisschen drüber. Ja, zusammenfassend ist mein persönlicher Number One Verdächtiger auf jeden Fall Karl Gilström.
Ich würde mich abschließend anschließen.
Okay, also doch nochmal.
Ja, schon.
Ja, das ist immer witzig bei diesen Cold Cases, wie oft man da teilweise seine Meinung ändert. Und frag
total.
Uns in einem Jahr nochmal, vielleicht ist dann auch wieder alles anders, man weiß
das
es nicht.
Das ist so.
Ja, einen lieben das rumzurätseln, für die anderen ist es ein bisschen unbefriedigend. Auf der Tour hatten wir als Entschädigung Hazels Bitte Bitte Copulation dabei.
Genau.
Und ich glaube, es ist an der Zeit, die jetzt auch einfach mal vielleicht auf Instagram hochzuladen.
Ja, das würde ich auch sagen. Mach mal ein knackiges Reel fertig als Entschädigung für diesen Cold Case hier.
Genau.
Für den nicht ganz cold casigen Cold Case.
Ja, genau. Eine Bitte-Bitte-Copulation von Hazel. Ja, ihr Lieben, und das war unser Tourfall in etwas abgewandelter Form.
So ist es.
Ne? Und lasst uns auf jeden Fall an euren Gedanken teilhaben. Kommentiert fleißig unter dem Beitrag. Wir werden uns da auf jeden Fall in den Kommentaren tummeln. Und wer weiß, vielleicht ist es am Ende auch eure Argumentationsführung, die uns wieder zu einem anderen Schluss führt.
Das ist so, das kann immer passieren.
Ja, absolut. Ne, weil jeder hat nochmal eine andere Sicht auf den Fall, argumentiert nochmal anders. Deswegen ist
es
auf jeden Fall immer sehr spannend für uns. So, wir verabschieden uns an dieser Stelle.
Genau.
Lassen euch ein bisschen grübeln und wir hören uns, würde ich sagen, wie gehabt, in 14 Tagen wieder.
Genau.
Bis dahin, bleibt
sicher.
Es ist gefährlich da draußen.